herzlich willkommen zusammen zur Folge Nummer 40 von Watch This. Eine runde Zahl haben wir, da werde ich mir nachher dann schön was mischen beim Schneiden. Wunderbar. Ich begrüße zuerst mal den Henning.
Hi.
Und den Sebastian.
Hallo.
Und ich bin der Manu. Und dann legen wir mit den Trailern los, wie wir das gewohnt sind, oder? Ja. Oder hat jemand Einwürfe?
Ja. Nee.
Schon zu Beginn?
Tolle Idee.
Tolle Idee. Gut. Der erste Trailer, The Romantics, ist vor allem wegen seiner Besetzung erwähnenswert. Es spielen unter anderem mit Katie Holmes, Josh Duhamel, Anna Paquin, Elijah Wood, Marlin Ackermann und Adam Brody. Was ich schon recht eindrucksvoll und begeisternd finde. Ansonsten begeistert eher wenig in dem Trailer.
Ja, worum geht's denn?
Also, ja.
Ach, du hast auch nichts verstanden.
Irgendwer will irgendwie heiraten und manche kennen sich von früher.
Ja,
oder so.
Alle aber kennen sich von früher, glaube ich. Das sind so Freunde halt. Und die eine war schon mal mit dem zusammen, der jetzt heiraten soll und ist irgendwie dann komisch.
Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Jetzt bist du aber echt gemein. Nur weil der Trailer mal nicht so viel verrät.
Nein, also sah schon ganz nett aus. Also doch, nette Schauspieler und so. Könnte was werden.
Könnte was werden, ja. Kommt in den Staaten, ja, wird kommen am 24. Januar 2010. Oha, seltsam. Läuft also wohl schon, vielleicht wieder mal auf irgendeinem Festival und sonst keinerlei Termine. Aber ja, also wer mit der Besetzung was anfangen kann, mal reingucken, ist nicht viel mehr als Durchschnitt, würde ich auch sagen. Aber guckt ganz nett aus. Ziemlich extrem guckt der nächste aus, nennt sich Enter the Void und ist der neue Film von dem, der hinter Irreversible steckt. Caspar Noël oder so ähnlich. Und schlägt in dieselbe Kerbe. Also wer Irreversible gesehen hat, der weiß, was der so mit seinen Filmen mit einem anrichten kann. Und ich denke, dass da auch Enter the Void so sich ähnlich verhalten wird, eventuell noch ein bisschen extremer. Zur Story oder weiß ich nicht, kann man eigentlich gar nichts sagen. Also ist das einzig Erwähnenswerte dieser Zusammenhang quasi. Ich werde den deshalb auch unter Garantie nicht im Kino angucken, weil ich weiß noch, wie ich mich nach Irreversible gefühlt habe. Aber prinzipiell bin ich schon gespannt, was jetzt dieser Mensch als nächstes für einen Film macht.
Ja, das ist manchmal irgendwie so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig.
Mhm. Also, doch,
ja. Aber ja, so war schon gut. Also es, der Film war nicht schlecht, aber man sitzt danach so ein bisschen und denkt so, ja, was habe ich da irgendwie die letzten ein, zwei Stunden irgendwie gerade erlebt? Also es ist halt ein bisschen, ja, hat wenig mehr zum traditionellen Film irgendwie zu tun.
Hm. Ja, aber auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe aus dem Trailer so wenig rauslesen können, worum es gehen soll. Es ist halt alles sehr bunt und hat irgendwie mit Sex und Drogen zu tun und exzessiv und genau. Aber naja, ich bin trotzdem ganz gespannt drauf. In den Staaten ist der auch schon eine Weile zu sehen gewesen und jetzt läuft er dann wohl auch hier in Deutschland ab 26. August. Aber da werde ich, wie gesagt, ganz gemütlich abwarten, bis ich mir den hier zu Hause bei vollstem Tageslicht und offenen Fenstern am besten angucken kann, damit ich da ja nicht zu sehr reingezogen werde. Das ist echt ungesund bei seinen Filmen. So, okay. Und dann sind wir schon beim nächsten Trailer. Wie heißt denn der?
Das ist Skyline. Mhm. Und Skyline handelt davon, dass uns Aliens besuchen mit so blauem Licht und einem großen Raumschiff und die Menschen dann einsaugen gen Himmel.
Ja.
So ungefähr.
So ungefähr. Sind also Verwechslungsgefahr, es handelt sich hier nicht um Nazis vom Mond.
Nein.
Hat auch nichts mit District 9 zu tun. Aber es gibt quasi die Parallele, dass es auch so ein Indie-Film ist und quasi eher Low-Budget.
Also ja, was man auch an dem Renderkram, finde ich, schon deutlich sieht. Also das sah nicht so toll aus. Also so irgendwie diese blauen Lichter, die von oben fielen und dann so toll qualmten auf dem Boden, das sah schon relativ mies aus.
Fandst?
Ist mir nicht aufgefallen.
Nee, fand ich jetzt auch nicht auffallend irgendwie.
Aber gut, ich meine, was man da jetzt gesehen hat, also dass ein Raumschiff mit Aliens kommt, so das ist ja bis jetzt noch nicht so sehr besonders, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Nichts besonders Außergewöhnliches. Nee, ich fand es aber schon so an sich ganz nett. Die Stimmung, die der Trailer macht, ist irgendwie ganz angemessen, fand ich.
Ja, aber also ich weiß nicht, also ich glaube, nach dem Trailer jetzt so einen Vergleich zu District 9 ziehen, der ja doch ein bisschen ja, mal anders war und irgendwie einen anderen Ansatz hatte, wirkt der doch sehr wieder so traditionell. Aber wie gesagt, kann man irgendwie...
Kann man nur schwer sagen, aber ja, prinzipiell schon richtig, ja. Aber ich meine, ich erinnere mich, glaube ich, dass wir eben bei District 9 damals gesagt hatten, mehr gute Science-Fiction-Filme wären eigentlich schon nicht verkehrt. Und vielleicht
haben wir das?
Ich glaube. Ich meine mich dunkel zu erinnern. Wenn nicht, dann tätige ich diese Aussage eben jetzt und hoffe mal, dass Skyline eventuell da hineinfallen. Okay, der läuft dann ab 12. November in den Staaten und für Deutschland ist selbstverständlich noch kein Termin bekannt. Wir kommen zu The Winning Season, den ich auch ganz spannend finde, der schon seit 2009 theoretisch zu sehen war auf verschiedensten Filmfestivals. Es gibt noch keinen Starttermin jetzt an sich. Er wird ab September in ausgewählten US-Kinos laufen. Deshalb ist jetzt eben auch der Trailer nochmal promoted worden. Besonders interessant macht diesen Film der Hauptdarsteller, nämlich Sam Rockwell, von dem ich ja doch auch sehr begeistert bin. Und gehen tut es um so ein Mädels-Basketball-Team an Highschool, wenn ich das richtig verstanden habe, die eben nicht besonders gut sind und Hilfe brauchen. Und er ist Basketballtrainer und ziemlich abgefuckt aber. Und ich fand die Story an sich extrem 0815. Also das hat man irgendwie schon dutzende Male in der einen oder anderen Abwandlung gesehen. Aber die Darsteller reißen es dann ein bisschen raus. Nicht nur er, es spielt auch, Emma Roberts mit. Und an sich waren schon einige bekannte Gesichter, wo ich jetzt allerdings keine Namen zu nennen könnte. Und das alles lässt mich doch da auch recht zuversichtlich drauf blicken. Und wir kommen schon zum nächsten Trailer. Der heißt...
How Do You Know?
Exakt.
Ja. Und zwar spielt da die Hauptrolle Reese Witherspoon. Die hat man auch schon länger nicht mehr gesehen, glaube ich.
Und ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, war auf diesem Bild aus dem Internet, wo man sie sieht mit einem Löffel am Mund, wo drunter steht Reese Witherspoon und dann drunter dasselbe Bild, wo der Löffel nicht mehr da ist und das ist dann Reese Witherspoon. Ja. Unser Niveau eben. Okay. Ja, okay, und worum geht es in dem Film?
Es geht um irgendwie, die ist in so einem Liebesdreieck quasi. Also sie hat halt einen Freund, der spielt Baseball und der wird gespielt von Owen Wilson und sie lernt dann aber sie trifft einen Kerl von früher wieder, genau. Und der ist dann jetzt halt auch ganz scharf auf sie und sie hängt da dann halt irgendwie so in der Mitte.
Ja. Und Owen Wilson spielt ziemlich extremen Macho irgendwie.
Ja.
Ich ihn nicht ganz abgekauft habe.
Nee,
das
nicht
ist
so
ein
richtig.
Bisschen mehr, als er sonst macht. Er ist ja immer so ein bisschen der Frauenheld, irgendwie Schönling, ja. Aber das war, er ist halt so, er ist richtig gehend frauenverachtend. Und das passt irgendwie nicht zu ihm, fand ich. War ein bisschen seltsam. Ja. Den alten Bekannten spielt Paul Rudd, der passt da ganz gut in die Rolle von dem Versager, der irgendwie da auch was von der Frau will. Aber wer sticht heraus unter den Darstellern?
Ja, nämlich Jack Nicholson, ganz wichtig.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich weiß aber gar nicht, wen spielt denn der überhaupt?
Den Vater von...
Ist das der Vater?
Ja.
Von wem?
Paul Rudd.
Genau.
Okay.
Hätte auch sein Finanzberater sein können. Aus dem Trailer heraus hätte ich jetzt...
Sagt er nicht irgendwie Dad oder sowas?
Kann sein.
Ich glaube, ja. Sicher. Naja, okay. Ja, auf jeden Fall, er spielt mit und im Trailer, da ist er ziemlich toll und auch toller wie die anderen. Und ja.
Also ich fand in dem Trailer so ein paar Witze wirklich extrem... Boah. Es gibt diesen Gag von wegen Owen Wilson fragt sich, woran erkennt man, dass man verliebt ist und dann einer von seinen Baseball-Kumpels, wenn du dann bei den anderen Frauen Kondom benutzt, dann liebst du die eine und also
oh Mann.
Knaller. Das war schon der schlechteste jetzt aus dem Trailer, aber ich weiß nicht, was das dann so für den Film insgesamt vermuten lässt.
Aber das ganz am Anfang fand ich irgendwie witzig, als Owen Wilson so zu ihr drei Schritte zurückgeht und ihr sagt, Ja, ja, ich gehe drei Schritte zurück, damit du besser nachdenken kannst.
Ich lasse dir Raum und dann geht der Portier vom Hotel auf drei Schritte. Das war sehr gut, das stimmt, ja. Naja, mal gucken. Ist von James L. Brooks, der der ist schon eher so dieser Humor von dem Kondomwitz. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ist vielleicht bisher insgesamt ganz gut. Am 17. Dezember 2010 in den Staaten und irgendwann in Deutschland. Dann haben wir noch zwei Stück. Der vorletzte nennt sich Love and Other Drugs. Tja, und da war es mir dann jetzt langsam so ein bisschen zu viel von wegen der erste Trailer, die Romantics und jetzt der How Do You Know und jetzt noch der lauter so Rom-Com, Herzschmerz-mäßiger Kram, irgendwie lauter Trailer so für die Herbst-Sentimentalzeit rausgehaut. Offenbar diese Woche. Da spielen jetzt die Hauptrollen Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway, die ich prinzipiell schon auch ganz nett finde. Aber der Trailer war jetzt, fand ich, nicht sehr, weiß ich nicht, hat wenig Interesse an dem Film geweckt hier.
Hätte man den vielleicht nicht an Stelle irgendwie 5 oder so geguckt, nachdem man schon 4 andere in die Richtung
vorgelegt hat? Ja, richtig, genau, das war so
echt. Wäre es vielleicht irgendwie anders,
bisschen aber. Das Problem, lauter so Kram jetzt. Also, worum geht's?
Trotzdem.
Jake Gyllenhaal spielt einen Pharmavertreter, der irgendwie Viagra verkauft im Wesentlichen. Und quasi eine Drugs im Englischen halt, ja, Medikamente verkauft und verguckt sich dann aber so ein bisschen in dieses Techtelmechtel, was es ursprünglich mal nur war mit Anne Hathaway und sie auch, aber eigentlich haben sie sich natürlich nach diesem One-Night-Stand erstmal gesagt, ja, das ist alles, wir lassen es ganz locker angehen und dann kriegen sie beide Gefühle füreinander und dann gibt es natürlich Probleme und dann haben sie quasi ein Problem, dass sie medikamentenabhängig sind von der ultimativen Droge, nämlich Liebe, und das klappt aber alles nicht so, weil sie ja eigentlich ganz andere Typen sind. Da extrem 0815 irgendwie. Und war jetzt auch nicht so mein Eindruck aus dem Trailer heraus, dass die Darsteller das zu was Besonderem machen würden.
Nö. Ja. Nö, nicht so unbedingt.
Aber ja, wie gesagt, war halt einfach ein bisschen viel und wenn man dem dann Zeit gibt und da mal auf den richtigen Moment wartet, ist der sicher auch nicht verkehrt. Okay, kommt dann 24. November 2010 in Staaten und hier in Deutschland am 6. Januar 2011 erst. Und jetzt zum letzten und das war mein Favorit, heißt The Next 3 Days, spielen mit Russell Crowe und Liam Neeson unter anderem. Und da war so das Erlebnis beim Trailer gucken ganz lustig für mich, weil erst habe ich mir gedacht, okay, ja, ganz nett, es geht erstmal so los mit nur Russell Crowe und so seine Familie und sieht alles ganz hübsch aus, dann wird seine Frau verhaftet, wegen Mordes angeklagt und dann überlegst du so, okay, wo will jetzt der Film hin, was wird das? Wird das ein Drama über, wie eine Familie damit klarkommt, dass die im Knast ist oder was auch immer? Und dann auf einmal der Schnitt zu Liam Neeson, wo er in so einem Café oder so sitzt und sich mit Liam Neeson unterhält, der Russell Crowe. Und Liam Neeson erzählt ihm, wie er damals aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Boah, und dann geht's halt richtig los in dem Film. Da fand ich dann sehr, sehr interessant. Ich meine, ein Gefängnisausbruch, der von Russell Crowe durchgeführt wird und unter Anleitung vom Chef vom A-Team, was will man denn mehr, ja?
Wobei die ganze Action, die dann danach folgte, fand ich schon, ja, weiß nicht, also es könnte, glaube ich, in Teilen übertrieben werden.
Also ich habe an einer Stelle, glaube ich, auch gedacht, so, oh, das war jetzt, ich glaube, sogar
also am Schluss dann. Also ich fände es halt cool, wenn die wirklich so einen cleveren Plan aushacken und dann halt er da seine Erfahrungen mit einbringt und dann Russell Crowe da eben irgendwie schafft, sie aus dem Gefängnis zu holen und dann fliehen und was weiß ich, alles cool, aber wenn das denn ja, also mit hier, keine Ahnung, Autobahnverfolgungsjagden und 2000 Explosionen und sonst was stattfindet, dann wird's irgendwann ein bisschen merkwürdig. Ja. Also ich weiß nicht, das glaube ich, könnte entscheidend für den Film werden, wie viel Action sie da reingepackt haben oder ja, inwieweit das wirklich noch glaubwürdig ist.
Das ist richtig, aber hat auf mich so gewirkt, als ob das alles passen würde. Bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber gut. Abwarten. In den Staaten am 19. November soweit und hier in Deutschland auch irgendwann einmal. So, Trailer vorbei. Wir kommen zu den News. Beziehungsweise fast nicht, weil es war die Woche irgendwie gar nichts, was ich besonders interessant fand oder ihr. Es gab irgendwie einige Casting-Gerüchte, langweilig. Es ist bekannt geworden, dass die Star Wars-Filme auf Blu-ray Ende 2011 rauskommen, aber mit euch Banausen brauche ich da eh nicht drüber reden.
Aber doch auch nicht die Originalversion, sondern nur irgendeine andere.
Richtig, furchtbar. Nur die Remastered-Scheiße da.
Weil sonst wäre es zu teuer geworden oder sowas.
Ja, bla bla bla.
So wobei ich das merkwürdig finde, weil da gibt es auch so viele Ultras, die da irgendwie garantiert alles Alte irgendwie noch auf Blu-ray nochmal kaufen würden, oder?
Ja, nicht? Selbstverständlich. Es gibt genug Leute, die sich das jetzt nicht kaufen werden, weil Han hat nun mal zuerst geschossen.
Ja. Okay.
Okay. Aber wir könnten gleich nochmal ein bisschen über Star Wars sprechen vielleicht. Und zwar, Henning, du hast hier was Schickes angeschleppt.
Ja, ich muss da mal schnell rüber scrollen, weil irgendwo ist ein Inception-Bild drin und das ist für mich ein bisschen gefährlich. Genau. Aber es ist einfach so eine interessante Sammlung aus ja, Bildern, Grafiken, Diagrammen, keine Ahnung, zu allem.
Infographic nennt sich das. Fachbegriff.
Ja, okay.
Wenn du heute willst, dass sich irgendwas viral verbreitet von dir, dann nennst du es eine Infografik.
Ja.
Das ist so ein Stichwort, wo sofort alle auf Retweet draufklicken.
Ja,
so.
klingt auch voll clever.
Also ja.
Ist jedenfalls sehr interessant, weil die Sammlung geht von Einschaltquoten von Trilogien oder was ist das? Oder Chartpositionierung oder sowas.
Alles Mögliche, ja.
Über, keine Ahnung, irgendwelche Filmverläufe, also irgendwelche inhaltlichen Wendungen, keine Ahnung, wie waren das? Ich muss mal,
mal reingucken. Welche Charakter sich wann irgendwie wo befindet. Und
alles ja, genau, wie zum Beispiel zu Pulp Fiction oder auch Lord of the Rings und sowas. Und ich glaube, das hatten wir doch irgendwann nochmal als
Folgebild. Ja, das haben wir bei dem Spoiler, wie sollen wir mit Spoilern umgehen, Artikel als Bild genommen, glaube ich.
Ja, genau, also da gibt es dann halt schon lustige Timelines, die dann irgendwann sich überschneiden oder nur völlig parallel laufen. Ach, keine Ahnung.
Ich
also
fand ja ganz nett die Infographic mit wann die Filme spielen. Wo war sie denn?
Ach so, wann sie spielen
ja,
und
hier genau.
Also zwar ist gedreht. Ja, und
2013 wird quasi die Apokalypse schon passiert sein und wir befinden uns in der Welt vom Postman mit Kevin Costner. Dann 2015 ist endlich Zeit fürs Hoverboard aus Back to the Future 2 und so weiter und so fort. 12 Monkeys 2028. Erschreckend finde ich ja, dass V for Vendetta 2038, ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin, ist nicht so toll. Und worüber wir ja vielleicht uns ein bisschen streiten können, dieses Trilogie-Vergleich-Dingens hier. Weil es gibt ja da so weit verbreitete Irrtümer. Wie gesagt, Star Wars kann ich ja mit euch schlecht diskutieren, aber da sind ja alle der Meinung, der zweite Teil von der Originaltrilogie wäre der beste und das ist natürlich völlig falsch, weil der dritte der beste ist. Kann sich ja einfach mal so ein paar Feinde machen hier jetzt, wenn ich schon die Gelegenheit habe, muss ich ja ausnutzen. Genauso wie es natürlich völliger Quatsch ist, dass die beiden letzten Matrix-Teile so viel schlechter wären. Ganz, ganz interessant fand ich es bei Indiana Jones. Also ich denke mal, die habt ihr alle gesehen, oder?
Nö, natürlich.
Keinen einzigen.
Echt, keinen einzigen. Was? Nee. Da hast du verpasst. Aber ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber geredet, oder? Ich glaube, da haben wir schon mal im Chat
drin.
Okay, aber Henning, du?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Alle vier.
Alle vier, okay. Ja, stimmt, jetzt sind es ja schon vier, leider.
Ja, der vierte war der beste.
Ja, auf jeden Fall. Aber nee, da ist zum Beispiel eben in dieser einen Infografik die Aussage drin, dass der erste besser als die anderen zwei wäre. Und ich, also mein Liebster ist eigentlich der dritte bei Indiana Jones.
Aber wieso spielt Matrix denn 2199? Ist das so?
Hättest du mal aufpassen müssen. Ich weiß nicht, ob man es in den Filmen selbst rausfindet, aber in diesen Animatrix-Dingern kommt es auf jeden Fall vor.
Also, naja, also
ja. Das ist ein Faktum, das mir auch schon bekannt war, jedenfalls, ja.
Ja, ja.
Aber hier bei Die Hard, ich fand den, wo spielt Samuel L. Jackson mit? Zweiter oder dritter?
Im dritten.
Ja, den fand ich den allerbesten aus von den vieren.
Ja, muss ich auch sagen. Ja, da brauchen wir über den vierten wieder weniger reden. Das war auch unter anderem wegen Samuel L. Jackson doch eher mein Favorit, ja.
Ja. Und vor allem den ersten fand ich eigentlich sogar den schlechtesten von allen vieren.
Wo er im Turm ist.
Ja, weil das ist irgendwie halt total langweilig, finde ich, weil der halt immer nur in diesem Haus irgendwie
rumkriecht. Ja, hat schon auch was. War halt damals so, hat halt Klassiker, Kultstatus-Bonus irgendwie.
Ja.
Und der Cop ist einfach cool.
Back aber to the ist auch Future. Krass so.
Ja?
Wie hier zum Beispiel der Pate oder so.
Ja.
Die ersten beiden Teile voll erfolgreich und Teil 3 halt. Also auf
dieser, ja, ich weiß nicht, auf was diese Daten beruhen. Also ich kannte diese Infografik schon und meiner Meinung nach habe ich mich damals schon geärgert, weil das einfach nur subjektive Einschätzungen waren. So von wegen
Pop-Cultural Charts. Keine Ahnung, was das
ist. Pop-Cultural Charts, ne?
Was das für eine Quelle ist.
Weiß ich
Nein,
nicht.
Nein, aber jedenfalls diese Sammlung bietet da ja schon einiges an netten Dingern. Wobei ich vieles auch überhaupt nicht verstehe, zum Beispiel mit dem Hai. Wo da jetzt der Gag ist irgendwie.
Es gibt doch diesen dämlichen Super-Hai-Film, wo es doch dieses GIF-Bild gibt, wo der Hai irgendwie an das Flugzeug ranspringt und der Typ guckt beim Fenster raus aus dem Flugzeug und dann kommt der Hai angeflogen.
Okay.
Kennst du wohl? Okay.
Hört sich gut an.
Aber ja. Wo du gerade Godfather erwähnt hattest, finde ich auch völligen Schwachsinn. Der dritte ist der beste. Aber mit Abstand. Na, aber nee. Naja, das müsste man mal mit Tony Soprano diskutieren. Gut, also nur kurz zu diesen paar hübschen Infographics, Link in den Shownotes, wenn ihr euch da auch mal drüber hermachen wollt. Ansonsten, so eine Story ist noch so am Rande erwähnenswert die Woche. Ich habe es nicht selber gesehen, ich habe nur drüber gelesen. Und zwar hat offenbar der JBK mittlerweile ja nicht mehr vom ZDF. Der Kerner hat es nochmal mit dem Internet versucht. Das klappt ja bei dem nie so ganz. Ich erinnere mich da düster, wirklich sehr düster an diese Sendung, als er seinen Fake-Twitter-Account live im Fernsehen irgendwie hergezeigt hat. Oh Gott, war das furchtbar. Also so alte Menschen, die keine Ahnung haben und dann da schrecklich.
Kollektiv drüber hergezogen.
Ja, also ist ja, ich hoffe, es ist jetzt hier jedem völlig klar geworden, hier auch im Publikum, also für journalistische Arbeit taugt das überhaupt nichts, hat er damals gesagt. Jetzt hat er eine Show gemacht auf Sat.1, Wo ist Sven? Wo sie das Experiment nachgestellt haben, was, ich glaube, es war ein Autor von Wired oder so, der mal versucht hat, unterzutauchen und dann Privatdetektive quasi auf sich angesetzt hat, auf sich selbst, um zu gucken, wie schwierig das ist, wie lange das dauert. Das haben sie jetzt quasi auch fürs deutsche Fernsehen umsetzen wollen und haben einen Mitarbeiter namens Sven untertauchen lassen. Dazu gab es dann die Webseite woistsven.de vermutlich. Und noch während der Live-Sendung dazu ist halt die Webseite erstmal ordentlich geblockt worden, haben sie schön distributed, Denial-of-Service-Attacke draufgehauen und die Seite war down. Das war schon mal ganz lustig. Ich habe es auch nicht gesehen, aber er muss dann irgendwie, ja, es ist ja sehr faszinierend, wie schnell das im Internet und sie sehen schon alles sehr gefährlich und bla bla bla. Vermutlich wäre es tatsächlich mal sehenswert, aber ich glaube, so viel machen meine Nerven nicht mehr. Und das war, ich glaube, Mitte letzter Woche, ich weiß echt nicht genau, aber er ist mittlerweile schon gefunden worden. Also so nach einem Tag ungefähr ging die Webseite wieder und natürlich die Rechtsabteilung von Sat.1 ermittelt. Und jetzt haben sie ihn aber schon gefunden, hat 4 Tage gedauert, dann haben sie ihn gehabt. Also
war und die Idee finde ich ganz witzig.
Die Idee ist witzig, ja, aber das ist irgendwie nichts fürs Fernsehen und das ist vor allem auch überhaupt nichts Neues, weil das haben sie irgendwie auf ProSieben auch schon mal gemacht vor Jahren.
Richtig.
Aber, ja. Hm. Und und er hat eben dann den Satz getätigt, oh ja, sie sehen ja, aber das ist halt trotzdem erstaunlich, wie groß das Interesse an dieser Aktion sind. Die Leute kommen ja nicht mehr auf die Webseite, aber es sind schon Tausende auf Twitter und Facebook ausgewichen. Es war echt, war schon amüsant zu lesen. Und dann habe ich mir nochmal diesen Clip angeguckt, wo er sein Fake-Profil, ich verlinke es, könnt ihr euch selber antun. Und mehr gibt es auch schon gar nicht zu berichten. Vielleicht ist jetzt das Sommerloch angekommen. Aber dafür haben wir ein paar Filme geguckt. Unter anderem habe ich mir jetzt angeguckt, nachdem er ja quasi auch schon in den Kommentaren für Verwirrung gesorgt hatte, den Film Killers, zu Deutsch, in Anführungsstrichen, Kiss and Kill. Und hatten wir, glaube ich, auch gar nicht mal so lange her den Trailer schon, haben wir auch bei Night and Day eben angesprochen, weil es da durchaus Ähnlichkeiten gibt. Der Film mit Ashton Kutcher und Catherine Heigl, wo er einen Killer spielt und sie ihn zufällig kennenlernt. Und das geht erstaunlich schnell da mal am Anfang von Film. Also das hat mich sehr überrascht, das hatte ich aus dem Trailer gar nicht so erwartet. Das ist jetzt auch eigentlich nicht zu viel verraten, denke ich. Die lernen sich da kennen, so wie man es im Trailer eben sieht, und dann vergehen aber auf einmal 3 Jahre und sie heiraten, und das ist dann so eigentlich die Prämisse des Films und nicht, dass die sich da mal so eben kennengelernt haben. Und das ist wohl, vermute ich jetzt mal, der größte Unterschied auch zu Night and Day, wo es ja eben nicht so einen Zeitsprung gibt. Und naja, das war ein bisschen komisch, weil ich damit einfach so gar nicht gerechnet hatte. Aber wenn du das erstmal geschluckt hast, dann klappt es ganz gut. Der Gag ist quasi, dass er sich eh zur Ruhe setzen will und sie halt dann in so ein Vorstadthäuschen ziehen und das totale Spießerleben eigentlich führen, und er findet es voll geil. Und es entwickelt sich dadurch eben dann eigentlich sogar so, dass sie eher nochmal ein bisschen was Aufregenderes machen möchte, weil sie Angst hat, dass sie zu langweilig für ihn ist, und er aber ganz, ganz, ganz genüsslich dieses langweilige Spießerleben da führen will. Also sie schenkt ihm dann irgendwie so einen Ausflug zu seinem Geburtstag nach sonst wo und ganz spontan, also da, wo sie sich kennengelernt haben, hin. Und er ist aber gar nicht begeistert, weil er will aufs Straßenfest, was bei ihnen am Block ist an dem Abend, und sein Geburtstag ist eh unwichtig. Und das ist dann schon ganz witzig. Und ja, ich weiß nicht, ansonsten zur Story gibt es echt nicht viel mehr zu sagen, als im Trailer eh schon rauskommt. Natürlich holt ihn die Vergangenheit ein und dann geht's halt ab. Noch mehr zu sagen wäre dann irgendwie sinnlos, würde ich spoilern. Und ja, das ist eben so die Prämisse. Wie fandst denn du ihn? Du hast ihn ja auch geguckt, Sebastian.
Also am Anfang fand ich ihn eigentlich ganz witzig, als die sich so kennenlernen, aber das geht ja ziemlich schnell vorbei. Ja, dann stellen sich ihm ja lauter Leute in den Weg, weil irgendwie jemand ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat, quasi. Million Dollar, glaube ich. Und ich
glaube 20. Ich glaube, es waren 20. Echt? Es war richtig viel. Aber wichtig ist es.
Auf jeden Fall fand ich es dann irgendwie ein bisschen lächerlich, als so nach und nach seine ganzen Kollegen, als rauskommt, dass die alle gar nicht echte Kollegen sind, sondern halt alle nur es auf ihn abgesehen haben.
Ja, es ist schon sehr extrem. Also du hast dann echt so irgendwann den Eindruck, ja, okay, es ist so eine ganze Stadt gebaut worden, wo alle eigentlich nur so Schläfer sind, die irgendwann dann auf ihn losgehen sollten.
Vor allem, das variiert halt auch überhaupt nicht. Es kommen halt immer Leute dazu, die kennt man schon aus dem Film, und die sind dann jetzt halt plötzlich auch böse. Aber es ist kein Stück irgendwie, dass mal, was weiß ich, jetzt kommt die Polizei oder was weiß ich.
Ja, ist einfach immer, das ist dann im Prinzip alles, was noch passiert. Ja, das stimmt schon. Er spielt natürlich dann schon mal ab und zu so der Film mit dem, dass jetzt weder der Zuschauer noch eben er selbst weiß, ob er jetzt jemandem trauen kann oder nicht. Aber das ist dann auch schon alles, was da an Varianz drin ist. Das stimmt ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn insgesamt ganz nett. Also Kutscher und Heigl klappen ganz gut zusammen, finde ich. Ihre Eltern sind auch relativ cool, fand ich. Der Vater gespielt von Tom Selleck, den du nicht wiedererkannt hattest, und jetzt hast du es schon rausgefunden. Woher kennt man Tom Selleck?
Tja, von Magnum wohl, aber ja. Das kenne ich auch nicht.
Echt nicht? Diese Kultserie, irgendwie 160 Folgen in den 80ern, waren wir noch ein bisschen zu klein. Aber
ich hab das alles gesehen.
Tom Selleck, du hast du alle gesehen.
Alle.
Sehr gut. Für uns ist guckenswert, ja.
Ja, natürlich.
Kannst du die nächste Folge mal vorstellen. Haben. Ja, ich habe mir dann eigentlich schon auch gedacht, eigentlich müsste ich das mal gucken. Ich fand ja Knight Rider auch cool.
Ja.
Okay, also natürlich. Tom Selleck, der kommt da schon sehr gut in dem. Also ist quasi ihr Vater und spielt einen Piloten. Das ist auch der Grund, warum sie überhaupt an diesen schicken Urlaubsort, wo sie sich kennenlernen, kommt, weil er quasi sie da einlädt, sie und ihre Mutter. Die sind lustig. Die Mutter hat irgendwie ein Alkoholproblem. Die kippt sich dauernd die Rübe zu. Ich fand das schon ganz lustig.
Aber also ich fand das komisch, weil Es wird zwar ab und zu mal gesagt, ja, das ist doch schon dein drittes Glas heute oder so, aber irgendwie, die säuft in jeder Szene, wo sie vorkommt. Und irgendwie finde ich das total seltsam, wenn das so total unkommentiert und einfach so als Tatsache einem hingestellt wird. Irgendwie, ach, das hat für mich dann keinen Witz. Oder ich habe halt die ganze Zeit erwartet, da kommt jetzt irgendwie noch was, was
da ja, regt sind sich halt irgendwann mal einer drüber auf. Und können sich jetzt in Ruhe ihren Lebensabend machen und die haut sich halt den ganzen Tag die Birne zu.
Ja, aber der Kerl, also ihr Mann,
ja,
der ist ja so total korrekt eigentlich und ein harter Knochen so eigentlich.
Ja, du würdest eigentlich erwarten, dass der da was dagegen tut.
Ja, eben.
Natürlich, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe trotzdem mich drüber amüsieren können, dass sie sich da in dieses 2-Liter-Gefäß mit Frucht irgendwas dann noch ordentlich Wodka reinschüttet, bevor sie das dann leer macht. Aber ja, es zählt nicht zu den Sternstunden des Films. Generell ist er jetzt nicht besonders tiefgehend, ja, alles relativ seicht und wird ja wirklich getragen von der Leistung jetzt vom Kutscher und von der Heigl. Also ja, Kutscher spielt richtig gut, fand ich.
Ja, der, das fand ich auch. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, den kannte ich bisher nicht so wirklich, habe ich nur so peripher wahrgenommen, aber...
Mhm. Ja, er macht auch nicht so viel.
Ja,
ich finde... Dings, wie hieß er denn? Ey Mann, wo steht mein Auto? War er doch drin, oder
genau,
nicht?
Genau, ja. Auf jeden Fall
fand ich... Butterfly Effects.
Echt?
Was?
Stimmt.
Was, wo?
Butterfly Effects.
Ja, ja, das war so, genau, ab dem Butterfly Effekt war ich überzeugt davon, dass der richtig, richtig gut ist.
Ja. Auf jeden Fall. Ich fand hier, da kommt er so gut rüber mit seiner Mimik und seinem Auftreten irgendwie. Das ist alles so genial getimed irgendwie, so wenn er lächelt, als sie unterm Tisch sind und rüberschielt und ja, das passt so extrem gut. Das ist einfach schon durch dem sein Timing so toll.
Ja, ja, also die Rolle macht er wirklich spitze. Ich habe auch irgendwann letztes Jahr, oder vielleicht war es auch dieses Jahr noch, einen Film gesehen, wo er im Prinzip die Hauptrolle hat, da spielt er einen Callboy. Mhm. Der ist auch ein bisschen ernster, der ist auch ganz nett, kannst du auch mal angucken. Ja. Tja, was mich ein bisschen gestört hatte, ist, wie auch schon bei, ach Gott, tja, über den wir letztens schon mal geredet haben, weil da auch Gerard Butler mitgespielt hat. Sie spielt quasi ja gerne dieses Mauerblümchen. Hm. Das habe ich auch bestimmt damals schon gesagt, dass mich das bei dem gestört hat. Das ist einfach, ich weiß nicht, da tue ich mich sehr schwer damit, ihr das abzukaufen. Weißt du, dass sie so, das hat ja schon fast nerdhafte Züge, ja, dass sie sich... Sie sagt ja auch irgendwie, ihre bisherigen Freunde waren immer so Nerds und dass sie irgendwie ja niemand abkriegt und total schüchtern ist und ach, naja, ich weiß nicht. Dafür sieht sie einfach ein bisschen zu gut aus, finde ich. Aber andererseits habe ich, es ist echt seltsam irgendwie, das ist so sofort mein Eindruck, was vermutlich total chauvinistisch ist, weil ich mich dann mal zurückerinnert, was ich so persönlich an Erfahrungen gesammelt habe, jetzt auch mit Frauen, denen ich vom Aussehen her zugetraut hätte, dass sie durchaus selbstbewusst durch die Welt gehen. Und das ist halt dann aber doch verbreiteter, als man denkt, dass die auch alle gar nicht so wahnsinnig selbstbewusst sind, wie man erstmal meinen möchte. Insofern, ja, wer weiß. Aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer damit.
Schönes Fazit.
Ja, es weiß. Ist auch schwierig einzuschätzen.
Ja, so. Nee, stimmt schon. Aber wenn einem das skeptisch irgendwie...
Ja, es ist einfach auf den ersten Blick, denkst du dir, ja genau, klar. Die ist verunsichert und tut sich schwer, irgendwie Leute anzusprechen.
Ja, aber es ist ja auch eigentlich da in der Beziehung eigentlich relativ egal, wie die Realität aussehen mag. Hauptsache ist im Film halt glaubwürdig. Also das ist ja so die...
Ja.
Entscheidende, der ja, entscheidende
das,
Punkt
das eben klappt, für das klappt noch ausreichend für gut.
Ja, dann geht's.
Okay. Was mich natürlich jetzt interessieren würde im Vergleich, du hast ja jetzt beide gesehen, Night and Day und Killers.
Ich fand Night and Day knapp besser.
Ah, okay.
Ja. Aber den fandest du auch schon nicht so gut.
Ja. Okay. Also so Night and Day 6 von 10, Killers 5 von 10, sowas.
Ja, es ist Killers auf jeden Fall, kann man gucken, aber mehr nicht. Ja. Ja. Und eine Anekdote fällt mir da gerade noch ein, weil die Filme sich ja so ähnlich sind, ist eins von diesen ganzen langweiligen Casting-Geschichten-Dingern gewesen. Ich habe ja so gejubelt über Sean William Scott bei Cop Out und Kevin Smith, und die verstehen sich wohl jetzt auch ganz gut. Und das nächste Projekt von Kevin Smith oder eines der nächsten Projekte ist ein Hockeyfilm. Und da war jetzt auch schon William Scott für die Hauptrolle vorgesehen. Da gibt es aber offenbar noch zeitliche Verzögerungen. Und es gibt jetzt noch einen anderen Hockeyfilm und die sind auch an schon William Scott interessiert. Und jetzt ist eben das Problem, und das hat dann Kevin Smith auch gleich wieder zu vielen, vielen, vielen Tweets veranlasst. Das ist ja eigentlich abartig, was der für den Output da hat. Dass es eben problematisch ist, wenn jetzt dieser andere Film mit Sean William Scott entsteht, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass das Studio irgendwie genehmigt, dass für quasi fast denselben Release-Zeitraum noch ein Hockey-Film mit Sean William Scott rauskommen darf, und dann muss er sich wen anders suchen für die Rolle. Was auch irgendwie bizarr ist, aber naja. Ist mir nur gerade so eingefallen. So, dann sind wir auch schon durch mit Killers eigentlich, oder? Eins, was mich ja schon sehr gewundert hat, wäre ein Film, wo ich aus dem Grübeln nicht mehr rausgekommen bin. Vielleicht kannst du es mir erklären. Es gibt ja am Anfang mal so eine Feier. Ich versuche es jetzt mal nur anzudeuten, so dass es Leute verstehen, die ihn schon gesehen haben. Und sie ruft doch dann ihren Vater an im Vorfeld und bittet ihn, dass er sich darum kümmert. Erinnerst du dich noch?
Ja.
Und das gibt da überhaupt keinen Sinn, so wie das Telefonat geführt wird, weil ja, es ist eine Überraschungsfeier für ihn, und sie bittet ihn, den Vater, ob er ihn nicht abends zum Essen ausführen kann, weil ihr ist zeitlich was dazwischen gekommen. Und dann ist aber abends die Überraschungsfeier, aber der Vater ist auch eingeweiht. Das ist vollkommen sinnlos.
Du hast es noch nicht verstanden, bestimmt.
Ja, ich bitte darum, dass man mich aufklärt.
Nee, ich habe das auch so verstanden, aber da ich jetzt bei Englisch und so, dachte ich, dass ich es vielleicht falsch verstanden habe.
Ich meine, vielleicht haben wir es auch einfach beide falsch verstanden, aber ich meine, natürlich, man kann sich es auch irgendwie hinargumentieren, ja. Du hast halt nicht das ganze Telefonat gehört, aber das ist halt dann doof gemacht. Also da den Zuschauer so hinters Licht zu führen, das stößt dann eben komisch auf. Also macht jetzt nichts großartig kaputt oder so, aber ist auf jeden Fall was gewesen, wo ich mir so, hä? Da stimmt doch was nicht. Aber naja. Okay, jetzt aber genug von Killers und wir kommen zum nächsten Film, nämlich...
Genau, wir kommen zu The Cleaner, ein Film von 2007, den ich bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht wahrgenommen hatte, obwohl dort Samuel L. Jackson, Ed Harris und Eva Mendes mitspielen. Mhm. Was ich schon merkwürdig finde, aber das hat man häufiger mal, dass man irgendwie so einen Film überhaupt nicht mitbekommt.
Das war wahrscheinlich so eine Direct-to-DVD-Produktion.
Ja, also ich weiß nicht, also ich habe nur irgendwas gelesen über US-Startkinos und so, aber keine Ahnung, ob der bei uns überhaupt wirklich in den Kinos war. Also würde ich jetzt mal, ohne Kenntnis zu haben, das bezweifeln, weil sonst hätte man wahrscheinlich irgendwas davon gehört. Gut, worum geht's? Es geht darum, oder fangen wir anders an, Samuel L. Jackson spielt einen ehemaligen Polizisten, der jetzt als Cleaner arbeitet. Also Cleaner sind die Leute, die kommen, wenn ein Mord oder so geschehen ist. Und die dann eben...
Ich muss gerade an Better Call Saul denken. Verzeih.
Also, Tatort, Mord und überall Blut und, ja, was weiß ich, irgendwelche Spuren, Hautreste und, naja, so alles, was übrig bleibt nach Mord, wenn die Polizei fertig ist, muss ja entfernt werden, und den Job übernimmt eben ein
Cleaner. Ach so, nachdem die Polizei da war, also jemand offiziell ist.
Genau, also der kriegt halt irgendwie von der Polizei einen Auftrag oder so, und dann heißt es hier, das Apartment, da wurde jemand umgebracht, keine Ahnung, erschossen, was weiß ich, und da liegt halt überall Blut so und sonst was. Und
den die Mafia zum Aufräumen schickt oder so.
Nein. Okay. Das ist ein ganz offizielles Ding.
Okay.
Ja, gut. So. Jedenfalls lebt dieser Cleaner mit seiner Tochter zusammen. Die Frau wurde ermordet, und das war eben auch so der Auslöser, warum er seinen Job als Polizist an den Nagel gehängt hat und eben sich als Cleaner, also als Sauermachmann, selbstständig gemacht hat. So, Ed Harris spielt einen befreundeten Polizisten oder einen Freund, der eben immer noch Polizist ist, aber die Rolle würde ich jetzt erstmal gerne übergehen, weil die eigentlich erst so gegen Mitte oder Ende des Filmes an, also immer dann relevanter wird und man da doch zu neigen könnte, etwas zu verraten. Ja, worum geht's überhaupt? Es geht darum, dass, es kommt eines Tages ein Auftrag rein. Der Cleaner soll irgendein Haus reinigen, nimmt diesen Auftrag mit, liest da eben hier Schlüssel unter dem Blumenkübel und mach mal sauber. Und ja, er erledigt wie immer seinen Job höchst sorgfältig, ist mit allem fertig, fährt nach Hause und entdeckt irgendwie, glaube ich, am nächsten Tag, dass er den Schlüssel nicht dagelassen hat, sondern ist dann zufällig noch in seiner Tasche hatte. Fährt dann also am nächsten Tag wieder zu dem Haus hin und begegnet da einer Frau, die da irgendwie so eine Geburtstagskinderparty irgendwie gerade organisieren wollte. Diese Frau ist eben Eva Mendes und sagt so, hey, ich war ja hier gestern da und hab hier sauber gemacht und hier ist der Schlüssel wieder. Und sie guckt ihn an und sie weiß halt von nix. So.
Und, oh. Und da war noch eine Leiche oder was?
Ja, naja, also das Haus ist jetzt ja absolut irgendwie klinisch
gereinigt.
Ja,
aber also als er gereinigt hat, ist er auch
ja, gleich. Und er, nee, das ist ja, das siehst du als Cleaner ja nicht. Also das ist ja das sozusagen macht die einfach. Das
macht die Polizei schon, okay.
Also genau, und nur noch das, was am Blut auf dem Sofa, auf dem Teppich, sonst wo ist, das entfernt er halt, aber ja, das hat er auch da gemacht. Und ja, nun stellt sich eben die Frage, woher kam dieser Auftrag? Denn die Frau, die dort wohnt, die wusste von nichts. So, und hinzu kommt noch, dass dann ein paar Tage später ihr Ehemann vermisst wird. Und so wird das alles ein wenig mysteriös und geht dann so weiter. Aber soll reichen, also mag jetzt ein bisschen sehr konstruiert klingen. Ist es auch, also man merkt schon, dass man da in eine gewisse Richtung ziemlich schnell gelenkt wird, aber ich finde, es funktioniert eigentlich relativ gut und dadurch, dass der Film wirklich mir sehr sympathisches Schauspiel hat, fand ich ihn auch sehr unterhaltsam und sehenswert, ist jetzt, also ich kann schon verstehen, warum der bei uns nicht im Kino lief, also so hochklassig ist er da nicht, aber so, um mal aus der Videothek zu holen oder sowas, dafür ist es eigentlich wirklich relativ ideal.
Ja, doch, klingt
fand schon. Ich. Also, ist schon relativ spannend und würde ich empfehlen.
Gut, dann war es das schon zu The Cleaner.
Genau.
Ja. Und einen Film haben wir noch.
Nämlich den kleinen Nick. Das ist die Verfilmung einer französischen Kinderbuchserie aus den 60er Jahren, geschrieben von René Goscinny. Asterix und so. Genau, jawohl. Asterix und Lucky Luke.
Ach, auch?
Ja, auch.
Aha.
Zumindest teilweise.
Okay.
Vermutlich, bis er dann gestorben ist.
Mhm, klar.
Ja. Ja, auf jeden Fall geht es um den Nick, der ist ein kleiner Junge, ganz normal in die Schule geht, sein Leben ist toll, er mag seine Eltern, er ist der einzige Sohn seiner Eltern, alles super, hat tolle Freunde. Und eines Tages erzählt aber ein Schulfreund ihm, dass der Schulfreund einen Bruder kriegt und ja, der Schulfreund erzählt dann, oh, der Bruder ist total schlimm, der schreit dauernd und die Eltern, die kümmern sich nur noch um den Bruder und wenn er mal schreit, dann wird er sofort angeschnauzt, aber der Kleine wird dann total verhätschelt und ja. Und dann kriegt halt der kleine Nick total Angst vor der Vorstellung, einen kleinen Bruder zu kriegen und irgendwie belauscht er dann ein Gespräch von seinen Eltern und irgendwie der Chef von seinem Vater soll zu Besuch kommen. Und dann sagen sie halt so, ja, was machen wir denn mit Nick, wenn er kommt?
Oh.
Der darf da nicht mit dabei sein, der stört nur. Und dann kriegt der Nick halt total Panik und gründet halt mit seinen Schulkameraden einen Geheimbund, mit dem sie beschließen oder mit dem sie sich überlegen, wie sie den kleinen Bruder irgendwie beseitigen können, wenn er kommt. Ja. Und das ist irgendwie so so extrem lustig geschrieben und inszeniert. Es kommt irgendwie Witz auf Witz, also sofort gleich am Anfang nimmt die Story ein, so zieht einen in den Bann und man ist sofort mittendrin und dann kommt so Witz auf Witz und also nicht platt, immer irgendwie schon subtil und mit Hintergedanken und so. Und es ist auch kein typischer Kinderfilm für Kinder, eher ein Film für Erwachsene über Kinder, würde ich mal sagen. Okay. Weil ich glaube, den können sich schon auch Kinder angucken, aber ich glaube, da besteht die Gefahr, dass die Kinder es langweilig finden, weil sie doch ziemlich viel nicht verstehen, denke ich mal. Aber vielleicht unterschätze ich da auch wieder. Naja.
Spielen dann irgendwelche bekannten Gesichter mit? Also
ja, wie hieß denn der mit den Stieß?
Doch, da sagst du zu viel.
Ja, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall,
ja. Der bei dem Filmplakat von den Stieß auf dem, ganz vorne zu sehen ist, auf dem Fahrrad, der spielt den Vater von dem kleinen Nick.
Ach so. Also, willkommen bei den Stieß, dieser französische Film. Wann war das? Vorletztes Jahr?
Ja,
Letztes, weiß nicht. Aber auch sehr lustiger Film.
Ja, habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich leider auch noch nicht gesehen.
Aber quasi beides französische Filme, kann man auch mal kurz dazu sagen. Ne? Mhm. Und den hattest du in der Sneak gesehen, hast gesagt, ne?
Ja, genau.
Also kommt jetzt dann irgendwann ins Kino in Deutschland wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Ja. Noch was?
Sehr empfehlenswert.
Sehr empfehlenswert, okay. Ja, wir haben
das
ja
hat man fast mal gar nicht rausgehört.
Französische Filme sind auch nicht so verkehrt. Okay. Gut, also der kleine Nick. Dann haben wir zur Abwechslung auch mal wieder eine Serie. Haben wir jetzt echt lang, glaube ich, keine mehr gemacht, ne?
Nee.
Aber, naja, irgendwann wird es wieder Zeit. Jetzt nämlich. Und zwar schon ewig fällig ist ja mal The Big Bang Theory, dass wir da hier ein wenig drüber plaudern. Ich hab's ja jetzt, das ist jetzt auch wirklich schon richtig lange her, dass ich es mir dann mal angeschaut habe. Irgendwann Anfang diesen Jahres, glaube ich.
Naja, deshalb wird das bestimmt auch ziemlich stocken gleich bei mir, weil ich schon wieder einiges vergessen und verdrängt habe.
Wann hast du das letzte Mal geguckt?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwann im tiefsten Winter.
Naja, gut, auf welchem Stand bist du denn? Bist du dann gar nicht aktuell?
Ende dritte Staffel.
Also schon.
Oder zweite. Okay. Zweite.
Was ist denn das letzte, was passiert ist?
Hier Südpol, Nordpol.
Ja, dann Ende zweite. Muss ich aufpassen, dass ich dich nicht spoilere.
Ja, bitte nicht.
Na gut, jedenfalls diese Serie über Nerds, es gibt ja da quasi zwei, kann man sagen. Und IT-Crowd erwähne ich nicht, weil Big Bang Theory ist eben die andere, die ich auch ständig, du guckst nicht Big Bang Theory, das gibt's ja gar nicht, bla bla bla. Dann musst du irgendwann mal doch gucken. Erdacht unter anderem von Chuck Lorre, der auch hinter Two and a Half Men steckt, das etwas gewesen ist, das mich eher skeptisch werden hat lassen, weil ich nach wie vor skeptisch gegenüber Two and a Half Men bin. Mal abwarten, wann ich dazu komme. Es gibt bis jetzt eben drei Staffeln mit insgesamt, ich glaube, 63 Folgen, also jeweils so 20 Folgen pro Staffel. Es sind kurze, so 21-Minuten Folgen. Seit 2007 läuft es demnach auf CBS, in Deutschland meiner Meinung nach auf ProSieben letztes Jahr irgendwann gelaufen, aber das, will ich mir nicht mal vorstellen, wie das auf Deutsch, nee, das kann gar nicht funktionieren. Läuft allerdings in 50 Ländern, ist seit der dritten Staffel die erfolgreichste Serie auf CBS und ist auch generell die erfolgreichste Sitcom oder Serie insgesamt, die 2007, 2008 losgegangen ist. Natürlich nur bezogen auf die werberelevante Zielgruppe der Personen im Alter von bla, 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 bla. Genau, so. Eine Serie über Nerds. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem wir die wichtigsten Charaktere vorstellen. Fang doch mal an, Henning.
Ja, wir haben zum einen Dr. Leonard, wie heißt er? Leakey? Hofstadter?
Hofstädter.
Stater? Keine Ahnung.
Leonard halt.
Leonard. Er
kommt in der Serie, glaube ich, zweimal ganz vor oder so.
Ja, ist auch relativ egal eigentlich. Jedenfalls ist er Physiker, Experimentalphysiker.
Mhm, wichtig,
Experimentalphysiker. Und ich würde sagen, einer der Nerds, die in der Serie noch halbwegs normal sind. Also ja. Er hat zwar auch viele Macken oder sonstige
Merkwürdigkeiten.
Ja, er ist sich dessen bewusst und er hat ja auch durchaus Interesse, aus diesem Nerd-Leben irgendwie auszusteigen oder zumindest begrenzte Zeit mal irgendwie auszusteigen, genau, um was also anderes zu machen, mal normale Dinge zu unternehmen und sowas. Und ist eben auch immer auf der Suche nach irgendeiner Beziehung, also nach Frauen und ja, und wohnt eben zusammen mit seinem etwas noch viel merkwürdigeren Mitbewohner namens etwas.
Dr. Sheldon Cooper, Dr. Sheldon Lee Cooper. Gut, das Wichtigste über Sheldon, er ist theoretischer Physiker, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum Experimentalphysiker und das ist einer der vielen, vielen Gründe, weshalb er einfach der überlegene Mensch gegenüber Leonard ist, so jetzt mal aus seinem Blickwinkel betrachtet, und das meint
er gar nicht abwertend. Aber auch offen ausspricht.
Ja, ja, natürlich. Er sieht da ja auch kein Problem darin. Das ist halt eine Tatsache. Das ist halt so. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist halt so. Er hat 2 Doktortitel. Er hat den ersten mit 16 Jahren bekommen. Er hat einen IQ von 187. Und ja, wenn man da mal ein bisschen was von der Serie guckt, merkt man es relativ schnell. Das ist so das, was einen einen so doch sehr abstößt, seine Art. Es ist offiziell die Aussage von den Autoren, dass er nicht das Asperger-Syndrom hat, aber es passt eigentlich nahezu perfekt. Beziehungsweise die Aussage ist, sie haben sich nicht am Asperger-Syndrom orientiert, als sie die Figur geschrieben haben. Sie haben diese Macken, die er hat, halt Sheldon-typisch sich ausgedacht, ja, aber nicht an dieser Krankheit orientiert, wohingegen aber der Darsteller auch gesagt hat, er hat irgendwie so das Buch von jemandem gelesen, der über das Leben mit Asperger-Syndrom geschrieben hat und sich da schon dran orientiert, und so das offizielle Statement ist quasi, naja, seine Mutter, also jetzt im Sinne der Serie, hat halt damals nie einen Test mit ihm gemacht, also weiß man es nicht. Aber das Verhalten passt eben sehr gut drauf. Und das Asperger-Syndrom, wer das nicht weiß, das ist quasi eine Unterart von Autismus und hat, also Personen, die davon betroffen sind, haben extreme Schwächen in den Bereichen von so Interaktion, Soziales, so Kommunikation, tun sie sich schwer, und sie sind halt vor allem darin geschädigt, oder sie können halt sehr schwierig nonverbale Signale irgendwie erkennen, zuordnen oder aussenden. Zum Beispiel fragt Sheldon relativ oft, war das jetzt Ironie? Weil er weiß es nicht, ja. Und er versucht dann quasi irgendwie mit seinem überlegenen Genie-Hirn da Algorithmen sich zu überlegen, ob wir jetzt Ironie oder Sarkasmus erkennen könnte. Aber das ist halt eben was nicht funktioniert.
Wobei das jetzt gerade deutlich ernsthafter klingt oder deutlich irgendwie unlustiger klingt, als es in der Serie wirklich ist,
weil
da ist es wirklich geschickt verarbeitet. Also das ist nicht so, dass man
das ist nicht
über irgendeinen Menschen lacht, der eine Krankheit hat, sozusagen.
Nein, das auf keinen Fall nicht. Und es wird eben auch nicht jetzt irgendwie als ernsthaftes Problem oder so, ein Mensch mit Asperger, was für Probleme. Also nee, es gibt oft lustige Situationen daraus, aber er ist quasi einfach ein Mensch, der mit sich selbst ganz gut klarkommt mittlerweile, der halt dieses Problem hat irgendwie. Und er ist zufrieden. Ja? Und die anderen kennen ihn, wissen, wie sie ihn zu nehmen haben. Meistens kommen sie dann einigermaßen gut damit klar. So läuft es dann eben. Die Person, die ein bisschen Feuer in das Ganze reinbringt, ist Penny.
Genau, Penny ist bei Folge 1 dazugezogen in das Haus, wo eben die WG von Leonard und Sheldon ist.
Yep.
Also die wohnt direkt gegenüber von denen, und sie will, wie kann das anders sein, Schauspielerin werden, und das läuft natürlich total gut, und sie arbeitet dann erstmal für den Anfang, für den Einstieg, um ein bisschen Geld zu bekommen und sowas, in der Cheesecake Factory, und wie man es erwartet, bleibt sie da auch irgendwie hängen.
Natürlich.
Aber sie ist eben so die Figur in dieser, insgesamt sind es fünf Hauptfiguren eigentlich,
ja,
oder? Auch sagen, ja, ja, ungefähr. Ist sie die Person, die eben wirklich ja vollkommen normal im weitesten Sinne ist. Also die keine extremen Macken hat oder keinen irgendwie ja übertriebenen Nerd-Kram irgendwie tagtäglich so.
Ja, normal in Anführungsstrichen macht. Einfach.
Ja, also genau.
Jeder Mensch hat Macken, aber sie hat halt sozial akzeptierte Macken, wie zum Beispiel genau. Zu viele Kerle abschleppen und sowas.
Ja. Ja, Penny, ja, keine Ahnung. Penny freundet sich halt mit der anderen Truppe an, also unter anderem mit eben Leonard und Sheldon und hängt da dann oft in der WG eben so rum und ja, unternimmt auch mal was mit denen und ja, es ist halt so ein ja, relativ lustiges Zusammenspiel, weil Leonard ist so ein bisschen hinter ihr her und ja, sie versucht eben mit Sheldon zu reden, was überhaupt nicht funktioniert. Und also es sind so extrem viele Momente, die sich da ergeben, die ja sehr lustig sind, weil man kann das schon verstehen, dass sie als normale Person doch ja große Schwierigkeiten hat, mit solchen Menschen umzugehen.
Mir fällt gerade so als Beispiel ein. Auch ganz am Anfang, glaube ich, ist es, sie ist eben gerade hingezogen, Sheldon, ich weiß nicht wieso, will irgendwas wissen oder tut es nur aus gutem Willen heraus. Er klopft bei ihr und sie öffnet die Tür, er hat irgendwie Bananenbrot dabei und sie macht also auf und er sagt, das ist Bananenbrot und hält es ihr so hin und dann guckt sie ihn so kurz an und schaut dann so auf ihren Türknopf und sagt, ja, das ist ein Türknopf und dann erklärt er eben, ja, ich meines Wissens nach ist es soziale Norm, dass man irgendwie, wenn man etwas angeboten kriegt von jemandem, der an der Tür klopft, dann ihn fragt, ob er hereinkommen und reden möchte. Und dann fragt sie ihn halt, ob er reinkommen und reden möchte. Dann guckt er noch kurz so, ja, ich glaube, ich kann ein paar Minuten Zeit aufbringen und geht dann rein.
Dann fragt und er fängt sie, dann direkt an aufzuräumen, oder
nicht? Nee, noch nicht ganz. Dann fragt er sie, er guckt er erstmal ganz entsetzt und fragt sie, ist sie hier eingebrochen worden? Und sie, nee, wieso? Weil es guckt halt aus wie Sau, wie bei jedem normalen Menschen. Und dann meint er drauf, wie kannst du dir sicher sein, dass nicht eingebrochen worden ist? Weil du eh keinen Überblick hast, ne? Und weil er das eben so schlimm findet, entscheidet er sich, ich glaube zumindest, dass das dieselbe Folge ist, vielleicht ist auch der Zusammenhang ganz anders, aber sie, ja, in Anführungsstrichen, brechen dann quasi nachts bei ihr ein und räumen die ganze Wohnung auf. Dann am nächsten Tag in der Früh kommt sie eben rüber und ist stinksauer und er versteht das halt gar nicht, was das jetzt soll, weil sie haben ja extra aufgeräumt bei ihr und natürlich, Leonard hat schon versucht, ihn davon irgendwie abzubringen, weil er versteht schon, dass dann ein normaler Mensch da seine Privatsphäre bedroht sieht. Ja, also Leonard vermittelt quasi immer so auch zwischen den beiden, versucht derweil aber immer auch ein bisschen sich an Penny ranzumachen.
Ist extrem eifersüchtig, wenn sie dann wieder mit einem anderen Typen unterwegs
richtig,
ist.
Richtig, richtig, natürlich. So was auch oft passiert und sie hat aber ständig eigentlich auch Frust wegen diesen anderen Geschichten. Insofern passt sie halt wunderbar als Freundin, nicht Partnerin, Freundin für so irgendwie diesen ja, Leonard, der da versucht, den Frauenflüsterer zu spielen, aber einfach doch zu nerd ist. Gut, ansonsten vielleicht, Penny ist im Prinzip sehr nett, ja, aber kann schon auch mal richtig austicken, eben wenn da Sheldon da dieses Apartment aufmacht zum Aufräumen oder Howard, zu dem wir gleich kommen, der sie ja auch dann ab und zu mal anmacht und das ist dann aber immer sehr, naja, also von dem möchte keine Frau angeflirtet werden, da geht ihr dann schon auch mal der Hut hoch und Leonard hat sie mal verglichen mit Hulk. Ja, wenn sie wütend wird. Okay, also Howard. Howard ist natürlich wichtig. Howard, das ist das Wichtigste zu Howard eigentlich, er hat keinen Doktortitel. Und ist deshalb, naja, er wird fast nie damit aufgezogen, dass er keinen Doktortitel hat. Nur ganz selten mal. Vor allem Sheldon macht das natürlich gern. Aber quasi unbewusst, ja. Das trifft ihn dann eigentlich noch mehr, weil das ist so schrecklich, dann wenn das noch nicht mal eine gezielte Provokation war. Naja, Howard lebt noch bei seiner Mutter. Das ist für einige der besten Gags der Serie verantwortlich, weil du siehst die Mutter nie, du siehst, wenn dann mal was bei ihm spielt, nur sein Zimmer oben und die ruft immer rauf, die brüllt immer so rauf, Howard, wen hast du schon wieder da oben?
Ja, also die Kommunikation zwischen halt Mutter und Sohn findet nur so in Schreiform
ja,
statt. Also
das die ist so geil.
Brüllen einfach immer noch quer durchs Haus und
das ist ja fantastisch. Also, aber da sind auch wirklich, das ist an sich einfach schon mal komisch irgendwie so von der Grundvoraussetzung, aber das ist auch echt sehr gut geschrieben teilweise, was die da hin und her brüllen, das ist so absurd manchmal, das hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Howard sieht sich außerdem auch so ein bisschen als Frauenheld bisweilen, das sorgt dann stets für unfreiwillige Komik, weil, wie gesagt, das ist dann eher so creepy, wenn er jemand anflirtet. Und ja, Howard, was gibt's zu Howard sonst noch? Er ist quasi, wenn man jetzt Leonard und Sheldon als ein Pärchen formuliert, dann gehört zu ihm auch noch Raj, der eigentlich Rashish heißt. Und die zwei sind halt auch immer so zusammen und insgesamt sind sie dann eben dieser Viererpack von Nerds, die dann meistens in der WG von Leonard und Sheldon abhängen. Howard hat übrigens hat auch mal. Kennt ihr die Drake-Gleichung? Das ist eine Gleichung, mit der man die in Zivilisationen in unserer Galaxis, irgendwie intelligente Zivilisationen in unserer Galaxis, also der Milchstraße, abschätzen kann, die Anzahl mit verschiedensten Faktoren. Und Howard hat diese Gleichung mal modifiziert und hat noch er heißt Howard Wolowitz, hat noch den Wolowitz-Koeffizienten in die Gleichung eingebaut und das ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er Sex hat. Hat er halt so Population von der Stadt und wie viele sind vergeben und wie viele finden ihn abstoßend und dann kommt er halt auf so irgendeine ganz abstruse lauter so Kram. Okay, Rashish hat auch ein lustiges Problem. Er kann nicht mit Frauen sprechen. Er hat quasi so eine selektive Fehlfunktion, ist einfach auch ein Nerd an sich und kommt aber mit den vier Jungs prima klar. Aber wenn Penny dabei ist, dann, ja, dann ist er still. Und das ist auch oft ganz, ganz amüsant. Zum Beispiel gibt es einmal dann eben eine Szene, da vergisst er's. Oder er sieht nicht, dass sie reingekommen ist. Und dann sagt er, also irgendwie Sheldon erzählt gerade was und das ist halt irgendwie eine ganz tolle Geschichte und dann sagt er, oh, cool Story und dann gucken ihn alle so ganz entgeistert an und auch Penny eben guckt ganz entsetzt und dann guckt er so und hält sich dann sofort den Mund und ist total entsetzt auch. Das ist super. Und er umgeht das Problem manchmal, indem er Alkohol trinkt, dann verschwindet das.
Ja, und dann irgendwie, was trinkt er immer? Irgend so was extrem ähnliches, irgend so ein Grasshopper oder irgendwie.
Ja, genau, so ein Cocktail, den Marshall auch trinken würde. Genau, ja, und das ist auch, weiß ich nicht, es gibt, meine ich, auch irgendwie eine Folge, wo dann die Wirkung verfliegt irgendwann, als er eigentlich gerade gut am Flirten ist und dann kriegt er nichts mehr raus und so. Also das Problem ist schon auch immer lustig. Es ist dann auch oft so, dass er quasi einfach sich nicht am Gespräch beteiligen kann, weil Penny ist halt da und dann er kann nie mitentscheiden und dann gehen irgendwie alle und er sitzt halt alleine da, weil er nicht mitzureden hatte, wo sie jetzt hingehen und so. Also, immer ganz problematisch. Auch problematisch ist irgendwie so sein Verhältnis zu seinen Eltern. Die sind noch in Indien und er spricht dann immer über Webcam mit dem Laptop mit ihnen und die trägt er dann quasi immer so mit. Irgendwie. Er kommt so in die WG rein und spricht aber gerade mit seinen Eltern und das ist auch immer ganz absurd, wenn er dann den Laptop so hinstellt und dann alle irgendwie reinwinken und die sind halt ja in Indien und traditionsbewusst und der muss da, glaube ich, auch ja, irgendwie...
Der Vater ist der Pakistani aus Seinfeld.
Ja, genau. und da muss er irgendwie auch, glaube ich, so das eine oder andere Klischee aufrechterhalten gegenüber den Eltern und naja, das sorgt auch oft genug für Probleme. So viel zu den Charakteren. Die sind insgesamt schon alle ganz, ganz nett. Also wenn man die erstmal kennengelernt hat, funktionieren die sehr, sehr gut. Allerdings muss ich jetzt sagen, die Serie ist wesentlich besser geworden mit der Zeit und ich finde, gerade am Anfang von der ersten Staffel war das teilweise schon echt schwach und das lag insbesondere daran, dass die Charaktere sich extrem gut entwickelt haben. Also da haben die Autoren wirklich ganz, ganz richtig irgendwie bemerkt, dass da wenn man da ein bisschen Tiefe reingibt, das wesentlich besser funktioniert, als so ultraplatte Klischees zu kloppen.
Ja gut, also weil am Anfang reicht das eben aus, dass du ja über die ja oberflächlichen Gags, da lachst du halt noch drüber, aber man merkt halt relativ schnell, dass da ja noch mehr irgendwie an Inhalt rein muss, weil sonst verfliegt eben dieser anfängliche Charme von den Charakteren relativ schnell. Also ja. Dadurch, ich glaube eben auch nicht, selbst wenn man jetzt schon mal die Leute besser kennt, weil man schon mal geguckt hat und dann wieder die ersten Folgen zum zweiten oder dritten Mal sich anschaut, ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie anders wahrnimmt, nee, weil
das ich
die
extra
Gags und auch, der, ja. Der Inhalt ist schon anderer. Also
ja, richtig. Also ich habe das extra mir nochmal angeguckt, die ersten zwei Folgen oder so danach, weil ich mich genau das gefragt hatte. Und das, ich bin da wirklich fest von überzeugt, die waren am Anfang schlechter. Und ja. Das ist quasi auch, ich meine, prinzipiell ist es sehr schwierig. Entweder man hat da sich die Zeit genommen, um sich reinzufinden, oder man wird relativ wenig damit anfangen können. Ist so ein bisschen auch wie bei Seinfeld, ja, wenn ich irgendwie einem Kumpel, der das einfach nicht kennt, die These Pretzels are making me thirsty Szene zeige, ich liege am Boden und der wird mich einweisen, ja, weil aber ist auch ja, nachvollziehbar.
Jetzt hast du halt irgendeine Szene, wo, keine Ahnung, Sheldon wieder irgendwie hier ein was bestellt da? Irgendwelche Cocktails hier mit nur Cola. Was war das?
Ich weiß es nicht. Irgendwas on the rocks und dann ist es halt im Endeffekt sehr umständlich ausgedrückt, eine Cola mit Eis.
Ja,
in die also Richtung.
Nee, aber das macht die Serie halt auch aus, dass man diese Charaktere immer ja, genauer kennenlernt eigentlich. Ja. Und ihre Macken ja immer näher kennenlernen und dass diese Macken eben auch immer ja subtiler und immer geschickter irgendwie eingebaut werden.
Ja, auch einfach die Autoren haben so skripttechnisch wirklich das wesentlich besser hingekriegt mit der Zeit. Ich erinnere mich eben so, ich habe dann, als ich angefangen habe zu gucken, ein bisschen mir Notizen gemacht und fand wirklich, dass da irgendwie 50% der Witze so platt und vorhersehbar waren, dass es, ich habe echt gedacht, okay, das wird mich auch nicht begeistern. Also ich habe jetzt echt so noch ein paar Kritikpunkte, die ich schon noch vorbringen will, aber ich denke, es ist auch schon ein bisschen rausgekommen zumindest. Mittlerweile bin ich sehr begeistert davon. Aber so Anfangszeit, echt so ein Spruch irgendwie, als, glaube ich, Lennart von irgendeinem anderen Techtelmechtel berichtet und sagt er so, ja, wir haben uns geküsst, aber die Erde hat sich nicht bewegt. Also er will zum Ausdruck bringen, es war halt nichts Besonderes, kein Feeling da. Und dann so kurze Pause und mir war völlig klar, was jetzt für ein Gag kommen wird, weil er natürlich als Physiker genau weiß, wie viel sich die Erde eigentlich immer bewegt und das sagt er halt dann auch. Also ich meine, außer diesen 383 Meilen, die sie sich natürlich sowieso immer bewegt und das halt fand ich völlig unlustig sowas. Und das habe ich diesen Satz auch noch in einem leicht angeheiterten Stadium mir gegeben. Also da war ich sowieso empfänglicher für sowas eigentlich.
Ja. Nee, aber von diesen ganz, ganz platten irgendwie Mathe und sonst was Gags, also davon sind sie echt abgerückt.
Ja, völlig. Also. Das sind mittlerweile einfach, wie das auch einfach sich bei Seinfeld entwickelt hat, so Dinge, die kapierst du halt, wenn du drin bist und dann funktionieren die super gut. Ansonsten klappt das, glaube ich, relativ schlecht so einzeln. Jo. Was mich extrem genervt hat, auch immer noch, nervt mich immer noch, aber die Serie ist gut genug, ist der Lachtrack. Weil der ist so künstlich und so exzessiv eingesetzt, also das finde ich noch schlimmer als sonst eigentlich. Ist auch so in einer der ersten Folgen, als Penny gerade wieder wen mit heimbringt und dann begegnen sich die beiden und Lennart eben am Gang. Das ist halt erstmal so ein bisschen eine komische Situation. Dann der Typ, den sie quasi mitgebracht hat, fragt ihn so, hey, what's up, Bro? Dann guckt Lennart halt so ein bisschen dumm, weil er nicht weiß, was er sagen soll im ersten Moment. Und dann ist ein Lachtrack, als ob das der Brüller-Moment gerade wäre. Dann sagt er, not much. Dann ist nochmal so ein Hammer-Gag gekommen, ja, anhand des Lachtracks zumindest zu urteilen. Und dann sagt er noch nach einer kurzen Pause und irgendwie ewig Lachtrack, Bro, weil der andere ja auch gerade Bro gesagt hat. Ja, ganz lustig, er zögert und sagt dann auch Bro. Und nochmal der Lachtrack, oh, also furchtbar.
Aber es ist mir gar nicht so aufgefallen.
Also ist mir am Anfang aber extrem aufgefallen. Mittlerweile ist die Qualität einfach ja, ausreichend, damit ich wahrscheinlich eh schon lache, während der Lachtrack kommt. Dann merkst du ihn einfach nicht mehr so. Ja, und mir ist echt am Anfang auch, habe ich mir gedacht, das mit Sheldon, das hat irgendwie einfach nichts mehr mit Nerdhaftigkeit zu tun, sondern der gehört einfach in psychiatrische Behandlung. Also so diesen Gedankengang hat man schon immer wieder mal, aber ich kann mich mittlerweile nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal zu krass an der Grenze waren. Aber so in der Anfangszeit, also sie haben schon echt ein paar Folgen gebraucht, um sich so zu finden. Ich erinnere mich irgendwie dran, dass macht er den Führerschein oder ist es irgendwie, ich habe mir dazu geschrieben, Extremfall Führerscheinfolge, da war es wohl besonders schlimm. Und
keine Ahnung.
Nee, ist jetzt bei mir auch echt zu lange her, aber also teilweise ist es schon krass. Man muss dann halt natürlich irgendwie vielleicht wieder bedenken, falls da wirklich diese Krankheit angedeutet sein soll, okay. Dann guckst du eben jemanden zu, der diese Krankheit hat, dann vielleicht mehr. Was mich gewundert hatte, wieso heißt die Serie so? Da gibt es irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang. Aber.
Jo. Keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht.
Echt?
Doch. Aber das Intro ist cool.
Ah, schön, dass du das ansprichst. Ja. Hätte ich schon auch noch gesagt, dass das Intro scheiße ist, ja.
Ich find's grandios.
Du Pfeife. Es ist so nervig, Wahnsinn. Ich finde nicht mal das Intro von How I Met Your Mother finde ich nicht so nervig und das geht mir schon echt auf die Eier bei 5 Folgen am Stück, aber dieses dämliche Lied, das ist irgendwie so End of the World as we know it für Arme. Von wem ist es? Von den Bare Naked Ladies, die eigentlich ja schon auch ein paar ganz nette Lieder haben, aber oh, ich finde es so unfassbar nervig. Ich habe sehr schnell zum Glück rausgefunden, dass ich nur einen Doppelklick, nachdem das Intro losgeht, weil es ist quasi immer erst eine Szene, dann Intro und dann normal weiter, wie das ja meistens so ist. Und sobald das Intro losgeht, ein Doppelklick auf die Fast-Forward-Taste und das ist dann genau diese 20 Sekunden und dann ist dieses Scheiß-Intro wieder vorbei.
Mir gefällt's.
Ja, nee. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass du so Musik in Bewegtbildmedien...
Ja, aber so im Intro, da kommt man nicht drum rum.
Ja. Naja,
du... Hört man die Musik. Ja, ist egal.
Gut. Nee, es gibt ansonsten, weiß ich nicht, so ein paar Kleinigkeiten, die ich ein bisschen seltsam fand, die dem Ganzen dann so den ultimativen Hammer-Oberstatus verhageln. Zum Beispiel fand ich es extrem seltsam, dass Sheldon immer wieder mal, wenn er über irgendwas froh ist, Thank God sagt, was keinen Sinn ergibt. Weil ein Mensch, der so logisch denkt wie er, und das wird, glaube ich, auch mal thematisiert mit seiner Mutter dann irgendwie, er hält nichts von der Kirche. Und ich finde es dann, weiß ich nicht, nicht...
Ist es durch dann mehr so ein,
nicht
so ein
endgültig Spruch, konsequent. So. Ja. Gut.
Gott sei Dank mäßig sowas, dass du da...
Ja, ich sag's auch, habe ich dann mir schon auch gedacht, aber zu ihm würde es eigentlich besser passen, wenn er da ends konsequent ist und das eben
gut, nicht... Gut, dass er auch dann die von ihm gewählten Wörter irgendwie genau analysiert, bevor da irgendwas ausgesprochen
wird. Das war wohl doch dann so oft, dass er das sagt, dass es mir aufgefallen ist. Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Ist halt eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Wie zum Beispiel auch, die ich schon ein bisschen schlimmer finde, das darf man sich in so einer Serie eigentlich nicht erlauben, dass mal der Satz, also die Serie ist halt auch immer relativ nah am aktuellen technischen Zeitgeschehen, sage ich mal, ja, da ist irgendwie, gibt's mal den Gag von wegen, ja, Sheldon sagt so, sein neuer Computer ist jetzt mit Windows 7 vorinstalliert gekommen und es ist ja viel benutzerfreundlicher als Vista, finde ich nicht gut, ja, also sowas ist schon immer sehr aktuell und dann ist natürlich auch mal Twitter thematisiert worden oder angesprochen worden einfach und dann fällt da der Wortlaut his latest Twitters, ja, als sie über Tweets sprechen. Und ich habe dann echt umfangreich versucht rauszufinden, ob das vielleicht im amerikanischen Sprachraum einfach tatsächlich so gesagt wird. Aber selbst wenn das jetzt irgendwie normale Leute öfters mal sagen würden, von denen wird es halt keiner sagen. Das ist so eine
Kleinigkeit. Wobei die Kleinigkeit also wirklich so eine Ausnahme ist, glaube ich, weil ansonsten ist dieses ganze Nerdgetue schon relativ glaubhaft.
Ja,
also
ja,
nicht
doch,
so ein
klappt schon ganz gut.
Gekünsteltes irgendwie so, haha, das sind ja voll die Freaks und keine Ahnung, die spielen ganz nach irgendwelche komischen Spiele, sondern es ist eben wirklich, dann spielen sie, was weiß ich, WoW und sonst was.
Ja, ja.
Und reden halt ihre Krieger.
Das ist ja auch so herrlich, als dann Penny, ohne dass sie eigentlich drauf Lust hat, mal von ihnen dazu genötigt wird, bei Halo mitzuspielen und dann ist sie besser als Sheldon und dann findet sie es voll geil.
Nee, aber das klappt. Also das
insgesamt,
ist,
ja. Aber deshalb fällt dir so eine Kleinigkeit dann auch einfach auf. Also
ja,
ist eher
dann
ein
eben
positives
Merkmal. Nicht zu weit durchdacht ist. Ja, aber das ansonsten, das ist ja häufig, finde ich, bei so Charakteren, also auch wenn es ja eben nur einzelne Charaktere in Filmen oder Serien oder sowas sind, die eben diesen Nerd-Status irgendwie haben, dass das extrem unglaubwürdig manchmal ist. Ja, und im Vergleich dazu haut das da schon recht gut hin.
I'll download my Twitter, wait. Und so Kram, ja.
Nein. Ja, ja. Nee, aber das
die LOL-Cats werden ja auch einmal angesprochen irgendwie. Wie war das? In der Folge Sheldon hat natürlich einen umfangreichen Regelkatalog für das Leben in der WG aufgestellt, den Leonard unterzeichnen musste, als er während dem Vorsprechen für den WG-Platz. Also alles sehr extrem. Und eine Regel der WG ist eben, dass niemand Sheldons Essen anfasst. Und das macht Penny halt aus Versehen einmal. Und dann sagt er, das ist jetzt dein zweiter Strike. Und dann erklärt ihr relativ umständlich, dass das eine Baseball-Metapher ist, obwohl sie das natürlich sofort kapiert hat. Ja. Aber er merkt nicht, dass sie nur im Prinzip sarkastisch nachhakt. Und dann erklärt er ihr noch, was der erste Strike war. Und zwar hat sie seine Regel missachtet, dass man ihm keine lustigen E-Mails weiterleiten darf. Sie hat ihm eine LOLcat weitergemailt. Ja. Das ist dann schon ganz passend. So eine Regel, ja, weiß ich nicht. Ich bin da auch zu inkonsequent. Krieg noch zu
viel. Du leitest auch alles weiter.
Nee, ich verstoße Leute nicht, die sowas weiterleiten. Das meinte ich. Ach so. Gut.
Ja, reicht, glaube ich, oder? Oder hast du noch irgendwas Wichtiges?
Doch. Zu diesem Intro passen auch die dämlichen Szenenübergänge. Findest du die nicht komisch?
Ja, die sind hässlich.
Das ist ja oft so, dass quasi, wenn sie die Location wechseln oder so, dann ist so ein Render irgendwie, weiß ich nicht, Atomkern.
Ja, aber das ist schon wieder so schön kitschig, dass es irgendwo schon wieder so ein bisschen.
Ich finde es halt total unnötig. Ich verstehe nicht, wie aber sowas macht. Ist dir mal aufgefallen, dass sie am Ende von jeder Folge so einen Text dastehen haben? Weißer Hintergrund, schwarzer Text?
Kann sein.
Das macht ja irgendwie bei allen seinen Serien der Typ. Und schreibt da immer irgendwas, wie so eine Art Blog im Prinzip. Ja.
Okay.
Und da habe ich mir, als ich das eben dann irgendwie bei Wikipedia gelesen habe, gedacht, ah ja, geil, da gibt es bestimmt irgendwo ein Archiv und das kann ich dann alles mal lesen, finde ich ganz toll. Ja, ich habe dann so nach zwei, habe ich aufgehört, weil das irgendwie gar nicht interessant war. Vielleicht hat ja da sich schon irgendjemand mal alles durchgelesen und es ist doch was Tolles dabei. Ich bin für Hinweise dankbar, aber ich habe es nicht gepackt, es war mir zu doof. Nee. Aber sonst, es ist schon toll. Du hast vorhin, als wir drüber geredet haben, hast du dich ja noch erinnert an die nette Episode, als Summer Glau mitspielt.
Ja.
Und zwar sich selbst. Und sie sind quasi im Zug. Und natürlich Howard als erster, hey Leute, das ist doch Summer Glau. Und dann versucht er sie anzumachen. Mit dem großartigsten Spruch aller Zeiten, geht zu ihr hin und sagt, it's hot in here. Must be summer.
Und sie guckt so dermaßen.
Ja, sie ist da auch sehr, sehr gut in der Folge. Ja.
Ja.
Das ist toll. Naja, aber insgesamt, wie gesagt, mittlerweile, ich bin total hin und weg davon, trotz kleinerer Schwächen. Es ist auch so fantastisch, wenn irgendwie Wesley-Dings mitspielt hier. Der Erzfeind von Sheldon. Wie heißt er denn? Wesley, na?
Oh, keine Ahnung.
Fällt mir nicht ein. Der Junge von Star Trek. Und ist herrlich. Die sind dann beim Bowlen und das Bowling-Team nennt sich die Wesley Crushers, weil Sheldon ihn so hasst und so. Eigentlich so mit die beste Szene, ich weiß nicht, ob die du dann schon kennst, Henning. Kennst du schon die Szene, als Sheldon Penny wie einen Pavlovschen Hund trainieren will?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, er erklärt es hier sogar am Anfang der Folge irgendwann mal. Merkst du es halt so während der Folge. Irgendwann denkst du dir so, wieso verteilt er eigentlich die ganze Folge lang Schokolade? Und dann gibt es halt irgendwann so eine Szene, wo so richtig extrem deutlich ist, wo er quasi irgendwas mit ihr diskutiert und dann stimmt sie ihm halt zu und dann so, Chocolate? Und es klappt halt voll, ja. Das ist auch sehr großartig. Okay, gut, dann habe ich aber so alle Anekdoten irgendwie, die mir im Kopf sind, auch jetzt rausposaunt und schon viele Gags verraten. ich kann also jetzt rückblickend betrachtet wirklich nur jedem empfehlen, sich mal da mindestens die erste Staffel Zeit zu nehmen, wer es noch nicht getan hat, und das wegzugucken. Spätestens dann, denke ich, ist man im Bann und macht wirklich, wirklich Spaß.
Ja.
Gut. So viel zu The Big Bang Theory. Jetzt haben wir noch ein bisschen Eigenfeedback.
Genau. Was kommt zuerst? The Hurt Locker.
Jawohl.
Ja, das war ja der Oscar-Abräumer von diesem Jahr.
Absolut.
Habe ich jetzt auch endlich mal geschafft zu sehen.
Ja, wir gucken ja immer ganz aktuell alle Blockbuster, damit es mehr Klicks gibt, aber das nur nebenbei.
ja. Und ja, ich kann, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Also die Story ist ja bekannt irgendwie.
Ja, ja,
Soldaten in Irak quasi.
Ja, ich glaube, ich war in der ersten Folge, oder? Hat Henning den vorgestellt?
Ja. Ja.
Lang ist es her.
ja, und irgendwie, ich fand den jetzt eigentlich bezüglich gar nichts herausragend. Mhm. Der war gut, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich dem irgendeinen Oscar gegeben hätte.
Ja, also ja, ich habe mich schon auch gefragt, dann gut, aber was war jetzt so super gut dran? Und ich glaube, Henning, du hattest das auch schon so in die Richtung damals gesagt.
Ja, damals.
Damals. Weißt du natürlich alles noch genau.
Nein, aber ich kann die Ansicht schon nachvollziehen oder ja, ich will mir natürlich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Vielleicht habe ich das ja beim letzten Mal total gelobt, habe gesagt, gut, dass er ganz viele Oscars bekommen hat.
Ja, das war vor den Oscars. Aber, wir waren uns bei den Oscars natürlich einig, dass Avatar alle Oscars hätte kriegen sollen und waren deshalb.
Ja, genau. Nein, aber der Film hat, glaube ich, halt ja vor allem durch ja so
die Thematik
politische Watschen.
Oh, aber da fällt mir ein, ich habe vorhin noch was zum Hurt Locker gesehen. der James Cameron hat wieder einen vom Stapel gelassen. Und zwar hat er gemeint, der Hurt Locker, der wäre viel besser gewesen, wenn wir den in 3D gemacht hätten.
Ja.
Ja.
Oh, vor allen Dingen, weil da gibt es echt schon bestimmt eine Handvoll Szenen, wo es gepasst hätte.
Also du meinst, wo dann eine Hand dir entgegenfliegt? Naja.
Ja, also sowas würde ich gerne im Kino.
Unbedingt. Ja. Nee. Ich finde, der Film hätte mehr Szenen gebraucht, wie direkt am Anfang diese Zeitlupen-Bomben-Explosion, wo es den Sand so hochhebt und so. Das hat alles extrem geil ausgeschaut.
Aber trotzdem sind sich eigentlich alle einig, dass es ein wirklich guter Film ist. Aber dass der eben jetzt so mit Oscars überhäuft wurde, das hat wahrscheinlich auch andere Gründe eben. Aber der Film bleibt ja trotzdem gut.
Ja. Sollte man einem Film nicht vorwerfen, dass er zu viele Preise kriegt. Da kann er ja nichts dafür. Gut.
Ja, dann ein Film, den ich nicht so gut fand und überhaupt gar nicht gut, ist Funny People, wie das Leben so spielt auf Deutsch. Den hat Manu in der 12. Folge behandelt.
Ja, du kannst vermutlich gelobt sagen. Insgesamt denke ich, werde ich ihn schon gelobt haben.
Ja.
Gut, was hat dich gestört?
Ja, mich hat gestört der übelst häufig vorkommende Fäkalhumor. Ich finde, der ist sowas von unnötig. Ich meine, der Film hat ja eigentlich schon ziemlich ernste Grundthematik eigentlich.
Ja,
und dann sind die halt irgendwie abends zu zweit allein im Haus und dann fängt der Adam Sandler plötzlich an, ja, hol doch mal deinen Schwanz raus, der muss doch total dick und groß sein, den will ich endlich mal sehen und so. Und das finde ich halt so bescheuert und unpassend und das zerstört für mich echt alles. Und
krass, ich habe das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Ich meine, wir haben ja letztens eben da irgendwann spät nachts auch gleich noch im Chat uns drüber ausgelassen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so breit nochmal wiederholen, aber ich habe das halt wirklich ganz anders in Erinnerung gehabt. Also er ist ja von Apatow. Und die sind schon jetzt meistens so in die Richtung, aber eben mich hat es gewundert, als du das gesagt hattest, weil ich den Film auch deshalb eigentlich positiv in Erinnerung hatte, weil er in der Hinsicht für mich relativ harmlos war. Und das war dann echt ganz, ganz spannend irgendwie, weil du hast ihn auf Deutsch geguckt und ich habe ihn auf Englisch geguckt. Und jetzt sind wir noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen.
Hm. Das, ja, das müsst ihr halt jetzt nächste Woche den nochmal in der
Sprache gucken. Ich glaube, du musst jetzt dann beide Filme, also beide Versionen die Woche gucken, Henning. Ganz einfache Lösung, ja, oder? Stimmen wir doch kurz ab.
Nee, aber ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen. Also ich wollte ihn mir schon
irgendwie noch mal angucken. Ich fände es sehr spannend. Im Prinzip wäre es dann quasi auch besser, wenn du ihn auf Englisch guckst, weil dann haben wir einen aktuell auf Deutsch und einen aktuell auf Englisch. Weil bei mir ist schon zu lange her und ich hatte nicht die Zeit, dass ich ihn mir jetzt nochmal angucke. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die beiden Trailer angeguckt, auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Und du hattest ja dann auch gesagt, dass du den Charakter von Eric Banner, den fandst du doof. Den hast du nicht gesagt, den hätte man besser ganz weggelassen, oder? Diesen Part.
Nee, ich fand nur, der ist ja Australier und redet mit, ja, oder so, angeblich redet er mit seinem Akzent oder so, aber im Deutschen ist es halt so, dass er einfach immer wieder zwischendrin mal Shit und Fucking und sowas sagt. Ja.
Also dazu zwei Anmerkungen. Als du mir das erzählt hast, habe ich erst gedacht, du transferierst jetzt, ja. Aber dann habe ich den deutschen Trailer geguckt und der sagt ja wirklich wörtlich Fucking und Shit. Ja, eben. Hallo? Also ja, das geht ja gar nicht.
Ja, aber das ist ja klar irgendwie, dass das an der Synchronisation ist. Das merkt man schon, aber dadurch ist es halt echt irgendwie scheiße das, auf Deutsch.
Glaube ich dir aufs Wort. Das macht ja wahnsinnig viel kaputt. Es ist aber auch immer ein Problem, finde ich. Zumindest ist das einfach so mein Eindruck. Ich kann da auch völlig daneben liegen, aber ich habe oft den Eindruck, dass es einfach im Englischen gebräuchlicher ist, so zu sprechen. Also, ich weiß nicht, ich im Deutschen, ich sage nie, diese verfickte Scheiße, was soll dieser schwule Mist oder sowas. So drücke ich mich nicht aus, wenn ich schimpfe. Ich schimpfe auch im Deutschen, aber ganz anders. Wesentlich weniger fäkalig, das ist echt so ein Merkmal. Und ich weiß jetzt nicht, wie das auf einen Amerikaner wirkt, aber ich glaube, da ist das einfach verbreiteter. Und das kannst du natürlich nicht ins Deutsche transportieren und das wirkt natürlich noch viel schlimmer, wenn du den dann auch noch englische Wörter in der deutschen Fassung benutzen lässt. Und dann habe ich quasi auch auf den Schnitt beim Trailer geachtet. Im Trailer kommt diese Szene vor, als Eric Banner Adam Sandler über den Rasen jagt. Und im deutschen Trailer hörst du in dieser Szene, wie er, da war es eben auch, wo es mir aufgefallen ist, irgendwie fucking oder shit sagt, ich schlag dich fucking zusammen oder irgend so ein Scheiß, also völlig furchtbar synchronisiert. Und im englischen Trailer, in der Szene, kommt kein Schimpfwort vor. Das fand ich echt erstaunlich dann. Und dann ist auch noch eine Szene ein bisschen anders geschnitten, als sie da am Tisch sitzen. Bei den Kindern, im deutschen Trailer erzählt er da irgendwas von einer Giraffe beim Ficken oder ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas. Und die ist im englischen Trailer auch nicht drin. Da weiß ich jetzt nicht, ob die im englischen Film auch drin ist und sie da nur den Trailer anders geschnitten haben oder ob die tatsächlich nur ins Deutsche so hineingekommen ist, weil die da einen anderen Dialog hingeschrieben haben. Ich könnte mir auch Letzteres vorstellen. Aber ich finde, auch wenn es ersterer Fall ist, dass es jetzt im englischen Trailer nicht ist, zeigt es ja schon, dass die im Deutschen einfach einen anderen Ansatz mit dem Film verfolgt haben. Zumindest ein wenig, ja. Das deutsche Publikum, das will Sex in einem Filmtitel stehen haben und das will proletenhaften Doofhumor anscheinend. Also ist jetzt sehr gemutmaßt, ja, aber würde mich alles gar nicht wundern, wenn das doch stark beeinflusst ist, in dem Fall durch die Fassung, die du guckst.
Tja, das wäre echt mal interessant rauszufinden.
Ja, ich werde sicher irgendwann die Zeit finden, weil das finde ich einfach zu spannend. Das ist echt extrem. Also wenn es so harten Einfluss irgendwie nimmt, das ist schon sehr bitter dann. Aber gut, ich habe dann eben echt, ich habe lang gegoogelt dann irgendwie noch, nachdem du auch dann schon im Bett warst, habe ich noch gegoogelt, ob ich nicht irgendwelche englischen Kritiken oder so finde, die sich auch über Eric Banner und dessen Rolle eben aufregen, dass der zu viel Flucht hat, irgend sowas. Das Einzige, was ich gefunden hatte, ist halt eine Kritik, wo drin steht, Eric Banner ist die lustigste Person in dem Film, der versenkt jede Szene, wo er drin ist und stellt alle anderen in den Schatten. Ich möchte keine Aussage treffen, weil ich es nicht wirklich beurteilen kann, aber es ist schon alles irgendwie ein bisschen komisch, was da jetzt in den Nachwehen unseres Gesprächs rausgekommen ist. Ja, aber gut. Okay. Noch was
zu Funny People? Ja, ansonsten, da, was du ja damals auch schon angemerkt hast, dass da ganz viele Comedians und so drin sind.
Die Cameo-Auftritte und so.
Mhm. Ja, genau.
Ja, ja.
Und das ist nett. Mir ist aufgefallen, dass Sarah Silverman auch drin ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass du das nicht explizit erwähnt hast.
Echt? Ja, okay, doch, ja, die ist. Silverman ist toll. Ja. Da gibt es so ein schönes Video mit ihr und mit Damon. Mhm. Na gut. Ja. Nee, die Cameos waren klasse.
Ja,
ich erinnere mich immer noch an diese Szene mit, ich weiß wieder nicht mehr, wie heißt Ray Romano aus Alle lieben Raymond. Ich dachte, alle lieben dich und so.
Ja. Und Eminem.
Der ist lustig, ja.
Ja, ich finde das echt so geil, weil der spielt ja sonst schon so, wenn er so normalerweise auftritt, so einen sehr harten Knochen.
Und tough guy,
klar. Ja. Und dass er sich dann doch manchmal immer wieder für so Sachen hergibt.
Ja,
das finde ich echt geil.
Ja, sympathisch, macht ihn echt sympathischer.
Das macht ihn sympathischer, aber seine anderen Auftritte
machen ihn total
unsympathisch, finde ich.
Aber ich fand zum Beispiel 8 Mile schon auch ganz gut eigentlich. Ja,
doch, das fand ich auch gut.
Gut. Aber dann sind wir mit dem Eigenfeedback zu Funny People auch durch. Vermutlich irgendwann demnächst mal mehr von Henning.
Vielleicht.
Vielleicht, ja, versprichst du mal nichts, ne? Gut, dann Feedback. Haben wir im Prinzip nichts Erwähnenswertes. Das war mir alles zu lang, ich habe es gar nicht gelesen. Also wer den Witz nicht verstanden hat, der kann sich gerne mal die Kommentare zur letzten Folge durchlesen. Sorgt für Erheiterung. Und dann kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt der Woche. Watchlist of the Week. Und diesmal bin ich selber dran. Hurra, hurra. Und ich habe es mir relativ einfach gemacht. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, ob ich noch ein bisschen mehr psychischen Druck auf Henning ausüben soll und mich für den alten Karate-Kid-Film einfach entscheide.
Das ist voll gemein.
aber es gibt was Passenderes. Er hätte im Prinzip letztes Mal auch schon gepasst, zwecks französische Filme und weil Vincent Cassel so eine coole Sau ist. Ich nehme Irreversible, weil wir ja diesen Enter the Void Trailer diesmal hatten. Und ja, Irreversible ist jetzt auch schon 8 Jahre alt. Wahnsinn. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Also ist ein Film, wo ich die Aussage, muss man gesehen haben, doch irgendwie anheften würde. Allerdings nur, wenn man es verträgt, weil er wirklich schwer verträgliche Kost ist. Es spielen, wie gesagt, Vincent Cassel spielt die männliche Hauptrolle und Monica Bellucci die weibliche Hauptrolle. Ist in vielerlei Hinsicht mal was anderes, durch die Erzählweise, durch die extremen Dinge, die dargestellt werden. Und ja, muss man gesehen haben. Ganz, ganz klare Sache. Ihr habt ihn beide gesehen, habe ich das vorhin richtig verstanden?
Nein.
Ah, du hast ihn noch nicht
gesehen. Ich habe ihn gesehen.
Du hast ihn gesehen. Ja. Du hast ihn mal auf meinen Tipp hingesehen, oder?
Ja. Schon. Und ich glaube auch, es ist relativ wichtig, dass man so die ersten, ich weiß gar nicht, 10 Minuten, 20 Minuten so übersteht,
im
weitesten Sinne, weil du hast am Anfang so eine Szene mit so einer Kameraführung, da denkst du, wenn er das jetzt noch irgendwie 10 Sekunden länger macht,
dann
schmeiß ich irgendwas gegen den Fernseher.
Also die erste Szene ist ohne Schnitt irgendwie bestimmt 5 Minuten lang oder so. Eine hastige Jagd aus Ego-Perspektive durch die Katakomben von irgend so einem Techno-Sadomaso-Schuppen.
Ja, aber es ist wirklich schwer erträglich. Also muss ich da schon teilweise durchbeißen, aber
es ist wohl auch so,
dass
in dieser Szene der Soundtrack, kann aber auch Urban Legend sein, so extra viel Bass irgendwie drin hat, damit dir das richtig auf den Magen schlägt auch noch. Während der Premierenvorstellung sind irgendwie 50% der Leute rausgegangen und nach dem Film mussten ein paar in ärztliche Behandlung. Er ist heftig. Er ist sehr heftig. Man kann sich dann, wer mehr über die Handlung wissen möchte, vielleicht noch den Anreißer ja auch irgendwo durchlesen. Ich möchte jetzt noch nicht mehr vorwegnehmen. Aber ja, wer ihn noch nicht kennt, sollte den irgendwann mal gucken und sich aber bewusst sein dessen, dass er da einen kräftigen Schlag in die Magengrube kriegt von dem Film. Das muss aber auch schon ausreichen als Warnung. Und dann sind wir durch. Oder?
Jo.
Noch jemand?
Nee.
Irgendwelches dringendes Mitteilungsbedürfnis?
Nein.
Gut. Ja, nicht. So. Dann erwähne ich mal wieder, habe ich letztes Mal vergessen, kommt auf die Webseite und lasst uns den einen oder anderen Kommentar da unter watch-th.es. Freuen wir uns und gehen auf alles ein, was ihr so zu sagen habt. Und ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schaut nicht zu viel Schrott und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Diese Woche, da spielen jetzt die Hauptrollen, das muss ich schneiden. Ärgerlich, das ist mir schon lange nicht mehr passiert.
Ziemlich schnell vorbei.
Mhm.
Und dann jetzt hat mich Hengeling rausgebracht.
Eine Minute, ja.
Einfach da irgendwas hinschreiben.
Hätte ich sowieso gesagt, Henning, jetzt einen tollen Überraschungsmoment kaputt geworden.
Verzeihung. Polizisten oder ein Freund, der eben immer noch Polizist ist, aber die Rolle würde ich jetzt erstmal gerne übergehen, weil die eigentlich erst so gegen Mitte oder Ende des Filmes an also immer dann relevanter wird und man da doch zu neigen könnte, etwas zu verraten. Aber
das ist jetzt sehr, sehr suggestiv. Also ich habe jetzt schon eine ganz konkrete Idee, wie der Film ausgeht.
Ich bin auch jetzt gerade, weil wir schneiden müssen, gerade überlegen, ob ich das überhaupt so sage.
Meine Vermutung ist jetzt, dass natürlich er damals die Frau umgebracht hat.
Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Da müssen wir auch nicht schneiden, dann können wir das alles so lassen. Scheiße.
Finde ich gut. Je weniger ich schneiden muss, desto besser.
Gut, nee. Wobei, jetzt habe ich es ja auch noch verneint. Also jetzt sind wir doch beim Dilemma, dass es überhaupt nicht hinhaut. Aber ja. Er wird wichtig.
Er wird wichtig. Vielleicht. Na gut, das soll uns reichen.
Man weiß es.
Gut.
Prima. Schön. Richtig gut.
Ja, richtig
gut. Super Manu.
Dankeschön. Das ist jetzt mein neuer Superheldenname, Super Manu. It's me, Manu. Boah, wisst ihr, was echt übel ist? Was Na? Mich so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlieren lässt?
Na?
Viele Dinge, aber aktuell, wir haben echt seit der Folge jeden Tag Leute, die auf die Seite kommen.
Und Sebastian ist weg.
Ja, egal. Ich merke es auch gerade. Ich guck mal, ob ich ihn wieder herkriege. Zu früh auf den Knopf gedrückt. Na, add to conference. Jetzt schauen wir mal.
Hey, wir waren noch nicht fertig.
Nee, wir brauchen noch die Outtakes, die gehören dazu. Jetzt war er gerade kurz irgendwie da. Bist du noch im Chat?
Ja.
Ist er im Chat?
Warte mal.
Komische Sache. Jetzt ist er offline.
Vielleicht hätte er ja was sagen können.
Nee. Der hat bestimmt Disconnect gehabt oder so. Ich war mitten im Erzählen.
So rot der Knopf und weg. Musste tierisch auf Klo, ganz schnell.
Ja. Oh Mann.
Dann erzähl's mir.
Soll ich es dir alleine erzählen?
Na, oh gut. Ja.
Okay, wir haben seit der letzten Folge täglich Besucher, die über Google kommen und nach alten, dicken Frauen suchen. Kein Witz. Ich finde das echt übel irgendwie. Wir sind halt auch auf Seite 1, glaube ich, für alte, dicke Frauen. Und es steht halt dann im Suchergebnis, watch this, ganz alte. Ja.
Wie er mag.
Und so. Ich glaube, diesmal nennen wir die Folge dann irgendwie Transvestiten heimlich gefühlt oder so.
Wir müssen uns echt mal jetzt was Vernünftiges wieder ausdenken, weil der Sog ist irgendwie doch recht stark nach unten gewesen, so die letzten Male. Also, naja.
Mal überlegen, wir finden echt schon was.
Alte, dicke Frauen. Ja, schön.
Oh Mann.
Naja. Gut, ich überweise dir das Geld jetzt gleich.
Oh ja, sehr schön. Dann kriegst du deine...
Hast du mir das jetzt irgendwie geschickt?
Was? Ja, ich hab's dir gemeldet vorhin an info@quoth.
Nö.
Doch, wohl. Ah, vielleicht habe ich Mail zu schnell zugemacht und er hat's wieder nicht geschafft. Das könnte natürlich sein, aber ich habe nichts
im Ausgang. Nichts bekommen. Auch kein Spam.
Send? Doch, das ist garantiert Spam.
Nein.
Doch, ich wette mit dir, dass das Spam ist. Willst du den Betreff wissen?
Nein, aber ich habe heute kein Spam hier.
Der Betreff ist Free Cialis. die Cialis ist dieses Viagra-Dingens Ersatzzeug. Und ich habe es mit einem 1er statt dem I geschrieben, so wie es die
Spammer auch machen. Aber könnte das dann sein, dass das gleich mein All-Inkle-Kram aussortiert?
Eventuell. Könnte das gut sein. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich dir schon mal erfolgreich eine geschrieben habe, bin ich sowieso auf der Whitelist, aber mir gedacht, ich spiele mal mit dem Feuer.
Geschickt.
Ja.
Aber schick mir doch einfach nochmal.
Ich schick's dir gleich nochmal,
ja. Oder sonst gibt's kein Geld.
Ja, ist schlecht dann.
Ist schlecht. Ja.
Das ist die geilste Antwort überhaupt.
Echt so, ihr habt geschrieben, ihr bucht am 1. August ab und die Antwort ist: Nein, iPhones sind nicht lieferbar, wir buchen erst am 1.9. ab. So.
Aber es ist natürlich trotzdem versichert.
Ja, vor allem, das war überhaupt nicht meine Frage. Ich meine, ich habe nur gefragt, so, ihr wolltet vor 14 Tagen abbuchen, das ist nichts geschehen, ich würde gerne mal wissen, ob das irgendwie geklappt hat, weil ich würde natürlich auch gerne wissen, wenn ich jetzt mein Handy morgen ins Klo schmeiß, ist es denn versichert?
Macht man ja gerne mal.
Weil kann ja sein, dass die sagen so, nee, wir haben hier versucht abzubuchen und irgendwo war hier ein Zahlendreher oder was ich drin und jetzt Versicherung haben wir storniert oder sowas. Yay, keine Ahnung.
Gleich direkt ab zu Rechtsschutz.
Habe ich nicht. Nee, aber echt schon eine geile Antwort. So, ja.
Aber wirklich.
So, die Dinger sind ja momentan so schwer lieferbar.
Das ist so absurd, wirklich so absurd, Wahnsinn.
Echt, habe ja nichts mehr zu tun. Naja, scheißegal.
Boah, und jetzt, ey, ich sag's dir, jetzt werde ich so Pro Evolution zocken.
Naja, ich bleib bei FIFA. Ich will mir FIFA 11 jetzt kaufen.
Ach komm.
FIFA. Ist viel cooler.
FIFA ist so scheiße.
Gar nicht.
Ach, gar nicht.
Furchtbar. Nee, also ich kann ja durchaus verstehen, dass man das eine oder andere besser findet. Und es gibt ja auch recht viele, die so auf Pro Evo schwören.
Ja, ich meine, die haben in letzter Zeit. Oh, jetzt hat er wieder angerufen hier, glaube ich. Lass mal gucken hier. Add to Conference. Und schauen, vielleicht hat er dazu auch eine Meinung. Hi. Na, Disconnect.
Du hast die ganzen Gags verpasst.
Jetzt haben wir die ganzen Outtakes schon ohne
dich. Nein, war nichts.
Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann machst du mal nix. Dann drücken wir erstmal auf Stopp, Henning.
Ja, okay.